Hi. Bevor es losgeht, möchten wir dieser Folge Berufsjugendlich etwas vorausschicken, verbunden mit einer Content-Note zum Thema Gewalt und Tod. Wenn das gerade zu viel für dich ist, dann skippe die nächsten 90 Sekunden bis zu unserem Intro. Am vergangenen Montag kamen in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Stade in Niedersachsen 6 Menschen zu Tode, SozialarbeiterInnen und MitarbeiterInnen des Jugendamtes. Ein Mann, dessen 3 Monate altes Baby mit seiner Mutter in der Einrichtung lebte, hat es im Rahmen eines Hilfeplangesprächs erschossen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen, den KollegInnen und allen, die um die Opfer trauern. Was in Stade passiert ist, erschüttert uns zutiefst. Während von der Tat als von einem tragischen Sorgerechtsstreit gesprochen wird, gerät aus dem Blick, in welchem Spannungsfeld sich SozialarbeiterInnen aufhalten, wenn sie Familien in Notsituationen begleiten und den Schutz von Kindern durchsetzen, den Schutz vor ihren eigenen Eltern. Gewalt gegen Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist eine Realität, der man nicht nur mit dem besseren Schutz von MitarbeiterInnen in diesem Feld begegnen muss, sondern auch mit der Verbesserung von Rahmenbedingungen der sozialen Arbeit als auch von Familien in der Krise. Stattdessen gehen die politischen Debatten um Kürzungen in der Kinder- und Jugendhilfe weiter und Stade wird zum Einzelfall, der schnell vergessen wird. Wir werden nicht vergessen. Wir gedenken der Opfer. Wir trauern mit den Menschen, die sie lieben und vermissen, und wir fordern dazu auf, in den kommenden Monaten, wenn über die Kinder- und Jugendhilfe als unnötigen Kostentreiber gesprochen wird, immer wieder daran zu erinnern, dass die Konsequenzen tödlich sein können. Und jetzt eine neue Folge Berufsjugendlich. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Anna Grebe und Jendrik Peters und wir berichten alle 2 Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
In der heutigen Folge, der letzten vor unserer Sommerpause, haben wir so viele Themen mitgebracht, wir könnten 3 Folgen draus machen. Aber wir beschränken uns erstmal darauf, über die 56 Handlungsempfehlungen der ExpertInnenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt zu sprechen, die erst vorige Woche am 24. Juni bekannt geworden sind. Und dann geben wir euch im Ticker ein Update zu Demokratie leben. Wir sprechen über die Ergebnisse einer neuen Jugendstudie. Ja, eine neue Jugendstudie, mal wieder. Wir geben euch Einblicke in die Ergebnisse einer sehr umfangreichen wissenschaftlichen Befragung der Uni Hildesheim zum Thema Wehrdienst. Und wir haben euch unsere Top 5 der besten Anti-Hitze-Tipps für Zeltlager und Freizeiten mitgebracht. Und lass uns damit doch auch mal direkt anfangen, Jendrik. Wie hast du denn diese extrem heißen Tage verbracht?
Ja, ich glaube, ganz privilegiert mit der Möglichkeit, einfach wegzufahren. Ich bin geflüchtet auf die Insel Borkum, habe da ja so meine Kontakte und Netzwerke und habe dann Donnerstagabend, wo ich wusste, okay, es wird wirklich ein heißes Wochenende im Pott, entschieden, ich nehme morgens, ich setze mich um 4 Uhr ins Auto, nehme die erste Fähre, damit ich ab 9 Uhr da meine Online-Termine machen kann auf der Insel. Das war wirklich eine sehr gute Entscheidung. Also da darf ich wirklich nicht klagen, bei 26 Grad und leichtem Wind auf einer Insel diese Hitzetage zu verbringen und nur in den Stories zu sehen, wie heiß es im Pott war. Das war schon eine sehr gute Situation. An der Stelle, so habe ich es verbracht. Es wird ja jetzt ein bisschen kühler geworden. So, man kann jetzt nicht immer auf die Insel fahren, aber das Wochenende habe ich auf jeden Fall gut verbracht an der Stelle. Ich habe es aber auch vorher gemerkt, so bei den ganzen Terminen, wir arbeiten ja einfach weiter irgendwie gefühlt. Ne? Es ist 33, 34 Grad und deswegen machen wir auch nicht weniger in den Strukturen und das war schon anstrengend. War da vorher noch auf dem Ganztagskongress in Berlin unterwegs. Da war es zum Glück noch nicht ganz so heftig warm. Und das Kongresscenter ist ja ziemlich gut klimatisiert, muss man auch sagen, in Berlin am Alex. Ja, also insgesamt bin ich, glaube ich, vergleichsweise sehr gut durch diese Hitzetage gekommen. Bei dir?
Ja, meine Wohnung hatte irgendwann so muckelige 33 Grad. Ich habe das so gemacht wie viele, habe dann hier alles abgedunkelt und ich habe einen tollen Ventilator, der dann durchlief, ehrlich gesagt. Ja, ich fand es sehr, sehr anstrengend. Ich kann mit Hitze eigentlich gut umgehen, aber wenn so ein bestimmter Punkt erreicht ist, dann heizt sich alles so auf und ich finde es richtig anstrengend. Aber ja, keine Überraschung, das ist dieser Klimawandel, von dem alle reden. Und ja, also ich fand's krass und für mich hat es eher bedeutet, dass ich so in die Zukunft gucke und denke, okay, wie sollten das weitergehen und wie sollen wir denn nicht nur sozusagen den Klimawandel bekämpfen, sondern wie soll das auch ganz praktisch aussehen? Kitas, Schulen, Altenheime, Krankenhäuser, Orte, an denen sich vulnerable Gruppen aufhalten, die schaffen das einfach nicht ohne Klimaanlagen und ohne Hitzeschutzmaßnahmen. Und da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht, auch weil ich ja bekanntermaßen in der Obdachlosenhilfe ehrenamtlich arbeite. Und für die Menschen, mit denen ich es dort zu tun habe, war das unglaublich anstrengend. Das heißt, wir reden nicht mehr von Kältehilfe jetzt, sondern von Hitzehilfe. Hitzehilfe hätte ich auch gebraucht an einem Tag. Ich bin nämlich am heißesten Tag des Jahres oder wahrscheinlich seit der Zeitrechnung nach Köln gefahren mit dem ICE. 4 Minuten zu früh angekommen an einem Freitag bei 40 Grad in Köln. Ich dachte so, Bahnkarma, super gut. Und da war ich eingeladen für ein Podium mit einer Hörfunkaufzeichnung für den WDR 3 mit Anne Raabe, Johannes Hilje, beide AutorInnen im politischen, philosophischen Bereich unterwegs, mit dem NRW-Staatssekretär Lorenz Bahr und mit Marc-Alexander Ulrich, das ist der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturpädagogischen Dienste. Und dieses Podium fand statt im Rahmen der Jugendkunstschultage in NRW. Und das war total spannend. Der Titel war von dem Hörfunkredakteur so ein bisschen, drastisch gewählt und eher was für Erwachsene, die sich an diesen Fassbinder-Film erinnern, Angst, Essen, Demokratie auf. Es war nicht nur deshalb eine hitzige Runde, weil es im Raum 35 Grad hatte. Also wirklich, uns lief allen das Wasser, sondern natürlich auch, wie redet man aus so unterschiedlichen Perspektiven über die Zukunft der Demokratie unter den jetzigen Vorzeichen. Und ich bin so froh, dass es fürs Radio war, Jendrik. Man hätte mich nicht fotografieren oder filmen dürfen. Wir hatten alle hochrote Köpfe und schwitzten alle vor uns hin. Also gut, dass man die Aufzeichnung dann im Herbst hören kann und uns hoffentlich nicht anhört, wie sehr wir geschwitzt haben. Ja, und dann zurück 4,5 Stunden Verspätung mit der Bahn. Also da war das Bahnkarma aufgebraucht. Und was mich gerade beschäftigt, sind weniger so Veranstaltungen oder Termine als diese Reformen, über die gerade alle sprechen. Also Rentenreform, Sozialstaatsreform, das leidige Thema dieser Krankschreibung. Also das sind so ganz viele Dinge, von denen ich mich da gerade so im Rauschen umgeben fühle. Und deshalb gut, dass es kühler geworden ist. Dann kann ich wieder ein bisschen entspannter drüber nachdenken und vor allen Dingen mich auf die heutige Folge mit dir freuen.
Bahnkarma, ich lege eine Sache dazu. Nach dem Ganztagskongress, ich bin 2 Stunden eher gefahren, bin pünktlich zu Hause angekommen. Hätte ich den normalen Zug genommen, wäre ich abends nicht mehr nach Hause gekommen, sondern hätte in Osnabrück übernachtet, weil ja das war dieser, wo der Zugfunk ausgefallen ist und alle standen und alle posteten, ich komme gar nicht mehr nach Hause und so. Also manchmal trifft man glückliche Entscheidungen auf jeden Fall. Lang erwartet und nun endlich da. So könnte ja auch eine Überschrift von dem nächsten Punkt eigentlich lauten. Die Handlungsempfehlung der ExpertInnenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Sie sind veröffentlicht worden und wie von uns vorhergesagt, ging auch wieder die Diskussion um die Altersgrenze für Social Media los. Alle hatten auf einmal eine Meinung. Bevor wir darüber aber sprechen, möchten wir erstmal auf die 56 Handlungsempfehlungen selbst blicken und die beinhalten weit mehr als nur eine Altersgrenze. Sie stellen vor allem ein zusammenhängendes Ganzes dar, aus dem man jetzt nicht einzelne Maßnahmen und Leitlinien rauslösen kann, dann sind die Handlungsempfehlungen nicht direkt morgen schon umsetzbar, muss man auch sagen, sondern sie wirken kurz-, mittel- oder langfristig und vor allem, es sind sehr viele Akteure nachher in der Pflicht, sie umzusetzen. Der Bund, die Länder, Kommunen, die EU, aber auch eben die Eltern, Bildungseinrichtungen, das Gesundheitssystem. Und Achtung, muss man auch dazu sagen, der Abschlussbericht kommt erst Mitte September 26 und wir verlinken euch in den Shownotes die Kurz- und die Langfassung der Handlungsempfehlung, sodass ihr selbst auch nochmal nachlesen könnt, worum es geht.
Ja, beginnen wir erstmal mit der Logik, auf die diese Handlungsempfehlungen aufbauen. Also wir beginnen erstmal mit dem Grundverständnis, das die Kommission darlegt. Also das war für mich auch erwartbar, weil ich schon bei der letzten JUSCH-Novellierung, also der Novellierung des Jugendschutzgesetzes, in einem Projekt gearbeitet habe, das sich damit beschäftigt hat. Erwartbar war die Grundlage der Handlungsempfehlungen, bildet die UN-Kinderrechtskonvention und der Dreiklang von, alle können jetzt mitsprechen, Schutz, Befähigung und Teilhabe. Denn die Rechte von Kindern, die gelten auch im digitalen Umfeld uneingeschränkt. Und es ist wichtig, dass die Kommission das als Grundlage wählt, nicht nur, weil wir das eben schon aus dem JUSCH und aus ganz vielen anderen Bereichen kennen, sondern um nochmal deutlich zu machen, dass sich das eine nicht ohne das andere denken lässt. auf diesem Grundverständnis aufbauend spricht die Kommission dann von den Leitprinzipien der Handlungsempfehlungen. Also sie sagen, okay, wir haben hier dieses Grundverständnis und wenn wir über so wie so Pfade nachdenken, die dann zu den Handlungsempfehlungen führen und die vor allen Dingen verbinden, dann gibt es verschiedene Prinzipien, an die wir immer wieder anschließen wollen. Also es geht darum, sich an Bewährtes anzuschließen, also nicht das Rad neu erfinden zu müssen. Es geht darum, zu skalieren und zu verstetigen, also im Sinne von nicht überall Einzelprojekte, die alle unterschiedlich funktionieren, sondern was gut läuft, so aufzusetzen, dass auch möglichst viele davon profitieren können. Und hier wird auch genannt, dass das, was gut läuft, dauerhaft gesichert werden soll und, das freut uns natürlich in der Jugendarbeit, nicht immer nur der Projektitis zum Opfer fällt, also nicht immer nur projekthaft gefördert wird. Es geht um Vertrauen und Flexibilität vor Ort und da geht es um die Orientierung an der Unterschiedlichkeit der Bedingungen in Kommunen. Das passt auch gut in den Diskurs, den wir gerade haben, was das Thema Kinder- und Jugendhilfe angeht. Die Kommission appelliert an die Verantwortungsgemeinschaft aller Akteure im Zusammenspiel. Also auch da, man kann nicht einen Akteur rauslösen und sagen, da ist überall der Staat zuständig oder da sind überall die Eltern zuständig, sondern sagt, das müssen wir schon auch alle gemeinsam in gemeinsamer Verantwortung machen. Dann sagen sie, ja, alle gemeinsam, aber diese verschiedenen Ebenen und Akteure, die müssen koordiniert werden, um Reibungsverluste zu vermeiden. Also nur wenn man koordiniert und vernetzt, macht man die Arbeit nicht doppelt und dreifach. Und das fünfte Prinzip, das fand ich sehr konkret, fast ein bisschen zu konkret, ehrlich gesagt, KI soll das Querschnittsthema sein. Da springt man natürlich auch auf einen Zug auf, der schon ganz, ganz lange fährt. Aber damit hatte ich jetzt als Leitprinzip erstmal nicht gerechnet. Also wir haben Grundverständnis, wir haben 5 Leitprinzipien und darauf bauen dann diese 56 Handlungsempfehlungen auf. Was die Kommission gemacht hat, ist ganz clever. Sie weicht doch mal von dem ab, was wir hier auch immer predigen aus dem SGB VIII. Ne? Es gibt Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, sondern die sagen, naja, es gibt 6 verschiedene Entwicklungsphasen von Heranwachsenden. Die muss man unterteilen. Die stimmen jetzt, das sind Heuristiken, wie man sagt in der Fachsprache. Das sind Denkmodelle. Das heißt nicht Punkt zum 6. Geburtstag fängt was an oder hört was auf, sondern so grob in diesem Alter. Das heißt, die haben wie so Gruppen gebildet von 0 bis 3, von 3 bis 6 und haben gesagt, okay, in diesem Alter, da entwickeln sich Kinder auf eine bestimmte Art und Weise und erwerben bestimmte Kompetenzen. Und entwickelt an diesen Entwicklungsphasen braucht man auch, oder orientiert an diesen Entwicklungsphasen braucht man auch unterschiedliche Maßnahmen und da sind unterschiedliche AkteurInnen für verantwortlich. Und zuletzt strukturieren diese Handlungsempfehlungen die Zuständigkeiten unter den Akteursgruppen, die du gerade genannt hast, Jendrik. Und das sind nicht wenige. Also Eltern und Familie, frühe Bildung, Schule, Hochschule, Kinder- und Jugendhilfe, da fällt natürlich dann auch die Jugendarbeit rein. Soziale Arbeit, Sozialraum, Gesundheit, Beratung, Therapie und Beschwerdestellen, Fachstellen, Sicherheitsbehörden, Polizei, Plattformen, Anbieter, Industrie, Forschung, Gesamtsteuerung und Beteiligung. Also das ist nicht trivial, was diese Kommission in gerade mal 9 Monaten da aufgesetzt hat. Und darum 56 Handlungsempfehlungen. Ich denke mir manchmal, es hätte die eine mehr oder die andere weniger sein können. Und trotzdem ist es wirklich ein sehr umfangreiches Werk. Und dieser Aufbau, den ich gerade geschildert habe und diese Prinzipien, die machen auch erst diese Handlungsempfehlungen verständlich. Und das, würde ich sagen, können wir auch aus unserer Erfahrung heraus sehr positiv bewerten. Denn damit ordnet die Kommission, das hat sie auch in so einem super schicken Schaubild irgendwie dargestellt, den echt wilden Diskurs, in dem vor allen Dingen im vergangenen Jahr nach diesem Social-Media-Verbot in Australien wirklich viel durcheinander gegangen ist. Und ich hatte da manchmal das Gefühl, dass da besonders die am lautesten krähen, die lautesten Meinungen haben, noch nie über Kinderrechte nachgedacht haben. Also gut, da diese Basis irgendwie zu schaffen. Und jetzt gehen wir mal, ne, also warum machen wir das? Warum schildern wir euch das so ausführlich? Nicht, weil wir irgendwie ein großer Berliner Politik-Podcast sind oder 2, Lage der Nation, die erstmal so anfangen, sondern weil wir es selber, glaube ich, schwierig finden, Jendrik, ne, dass immer nur so einzelne Sachen rausgelöst werden und wir selber so auf so Schlagzeilen uns irgendwie fokussieren. Darum erstmal die Basis, jetzt gehen wir aber zu den 56 Handlungsempfehlungen. Die verweisen in sich auch im Text immer wieder aufeinander, also mit Vergleiche hier auch Handlungsfeld XY und machen sehr deutlich, dass es bei der Umsetzung nachher darum gehen wird, ziemlich intelligent diese bereits bestehenden Strukturen miteinander zu verknüpfen und irgendwie auch zu harmonisieren und das über kommunal- und Ländergrenzen, ne, Föderalismus, hinweg, um Doppelarbeit auszuschließen und trotzdem das irgendwie atmen zu lassen. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht die 56 Handlungsfelder vorstellen. Das wird eine lange Folge, aber so lang wird sie nicht. Wir beschreiben euch mal so ein bisschen die groben Linien. Die Handlungsfelder sind auch an diesen Altersgrenzen etwa aufgemacht und wir springen aber immer wieder über die drüber. Die erste, sozusagen den ersten Maßnahmenpulk, den wir sehen, das sind Kampagnen. Handlungsfeld 1, Handlungsfeld 25 beschreiben oder Handlungsempfehlung 1 und Handlungsfeld 45 beschreiben. Es braucht Kampagnen. Menschen müssen mehr wissen darüber, dass das Internet auch schwierig ist. Ja, das finde ich gut. Da sollen dann Influencer mitmachen. Das soll ausrollbar sein für ganz viele. Ja, da bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Ich würde ja immer sagen, so staatliche Kampagnen, außer Du bist Deutschland von vor, ist es schon 20 Jahre her.
Mindestens
hat es nie so wirklich geklappt. Diese Kampagne heißt Wir für unsere Kinder. Ja, ich weiß nicht, ob man da nicht nochmal eine Agentur befragen sollte.
Banger. Ja.
Ist ein Banger. Ich verstehe das. Ich verstehe auch den Wunsch nach so Sichtbarmachung der eigenen Arbeit und so. Da schauen wir mal. Wir werden das natürlich dann, wenn es soweit ist, wie immer wohlwollend begleiten. Das zweite Feld, in dem wir uns bewegen, da geht es darum, Anlauf- und Beratungsstellen sowie Bildungs- und Beratungsangebote für Eltern, aber auch für Kinder und Jugendliche einerseits zu erfassen. Also man weiß gar nicht, wo überall diese Beratungsangebote sind, die sich genauer anzugucken, was die leisten, sie entsprechend miteinander zu vernetzen, zu fördern. Da geht es hoffentlich auch um Geld. Sie auffindbarer zu machen, zum Beispiel durch eine digitale Landkarte und, finde ich richtig gut, sie mehrsprachig aufzustellen. Angebote wie Schau hin machen das ja schon. Die haben so Elternbriefe auch auf Türkisch, auf Polnisch, in verschiedenen Sprachen. Aber ich finde es sehr wichtig, dass die Kommission auch sagt, wir müssen auch der Migrationsgesellschaft hier gerecht werden. Wir brauchen Angebote und Beratungsstellen und auch wie man dahin kommt, eine Beratungsstelle zu finden, auf jeden Fall in mehreren Sprachen. Und wir wollen dabei auch die Kommunen unterstützen, bei denen es das bereits gibt, weil ganz häufig sind die Kommunen ja auch Träger.
Ein weiteres Feld, was sich unter anderem in den Handlungsempfehlungen 8 und 9 findet, ist Medienbildung in der Ausbildung von Fachkräften. Das haben wir an dieser Stelle ja auch immer wieder gesagt und das schlägt die Kommission vor, Medienpädagoge verbindlich in allen relevanten Ausbildungen und Studiengängen zu verankern. Also dass es kein freiwilliges Zusatzangebot ist, sondern wirklich ein fester und auch prüfungsrelevanter Bestandteil von Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte ist. Und wir diskutieren ja auch schon seit Jahren immer über die digitale Lebenswelt junger Menschen. Und haben auch schon öfter gesagt, wer wirklich mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, sollte diese Kompetenzen haben. Und das ist jetzt in den Empfehlungen, kommt das Ganze auch durch. Künstliche Intelligenz wird sehr hoch gehalten, soll auch schon Bestandteil der frühen Bildung werden. Also auch da soll was passieren.
Ja, wo halten sich junge Menschen auf? An Schule. Ist auch irgendwie total klar. Darum, und das wird auch immer wieder vor allen Dingen von jungen Menschen gefordert. Ja, wenn ich so Beteiligungsworkshops mache, sagen die immer, also bei uns an der Schule, dann läuft es mit der Medienpädagogik nicht so gut. Wir haben viele LehrerInnen, die können überhaupt nicht irgendwie mit diesem Internet umgehen. Handlungsfeld 14 sagt, Ansprechpersonen an Schulen sollen qualifiziert werden. Ja, da geht's in erster Linie um Schulsozialarbeiterinnen. Surprise! Na, auch das sollen noch Schulsozialarbeiterinnen übernehmen, aber auch darum zum Beispiel Medienscouts auszubilden, also ältere SchülerInnen, die in so einem Peer-to-Peer-Verfahren jüngere SchülerInnen begleiten und beraten. Das ist erstmal eine gute Sache, ja, ist auch wichtig, irgendwie das weiter zu auszubauen. Ich bin gespannt, wie man das dann tatsächlich auch umsetzt, weil das gibt es ja auch schon an vielen Stellen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, eine gute Sache.
Dann sollen entwickelt und gefördert werden verschiedene Modellprojekte und Angebote in der außerschulischen Jugendbildung. Also dass es sichere Räume, safer spaces, kann man ja auch sagen, dafür gibt, wo sich junge Menschen auch ausprobieren können. Begleitete Gruppen, moderierte Plattformen, um dort eben zu lernen, auch manipulative Phänomene zu erkennen, Umgangsstrategien zu entwickeln. Und das ist ja auch, das trifft ja einen zentralen Punkt, also nicht Medienkompetenz entsteht ja nicht dadurch, dass man jungen Menschen erklärt, das ist gefährlich, sondern es braucht eben auch Räume, in denen sie das selber erfahren und geschützt auch ausprobieren können und dort ihre Erfahrungen machen. Da soll es bundesweit eine Projektförderlinie geben für Modellprojekte. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet und es ist eine zentrale Plattform geplant, auf der dann eben Projekte für die Entwicklung von Safer Spaces zu finden sind und generell eine Plattform, wo auch Sachen zu finden sind, gute Angebote zur Medienbildung von Jugendverbänden, Landesmedienanstalt, Fachstellen, weil du hast es eben gesagt, Anna, damit nicht jeder alles nochmal neu für sich machen muss, sondern es auch zentral gebündelt wird.
Genau, das eine, was ich vorhin sagte, ist die Bündelung von Beratungsstellen, Angeboten und so weiter. Das, was du jetzt meinst, das ist auch das, was in Handlungsempfehlung 21 auftaucht, nämlich die Bündelung und die Auffindbarkeit von Konzepten und Materialien. Also das eine ist, was angeboten wird, so auch im direkten Kontakt. Das andere ist, also ich weiß nicht, wie viele Methoden und Materialien ich schon in diesem Bereich entwickelt habe. Du ganz genauso, du hast es ja auch studiert. Es gibt einfach so unglaublich viel. Und das ist wie mit klugen LehrerInnen, die auch einfach, ne, es gibt ja so bestimmte Plattformen, wo man sich so per KI irgendwie so Schulstunden ausspucken lassen kann. Vielleicht wäre das dann genau die Idee, eine Datenbank auch KI-unterstützt zu machen. Und das soll der Bund übernehmen. Und da hängt auch eine institutionelle Überlegung dahinter. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, die gibt's ja schon als sogenannte untergeordnete Behörde zum Bundesjugendministerium. Die machen schon ganz viel in dem Bereich. Die sollen nachher dafür verantwortlich sein, eben so eine Datenbank auch zu pflegen und sich überhaupt gemeinsam mit externen Partnern so ein Konzept zu überlegen, was da drin sein soll. Und vor allen Dingen die Qualität zu sichern, dass da eben kein Quatsch drin ist, sondern auch wirklich hochwertige medienpädagogische Konzepte. Ein weiteres Handlungsfeld ist so im Bereich Gesundheit anzuordnen. Und das ist sehr spannend, finde ich, weil man da natürlich auch ein anderes Ministerium noch mit einbeziehen muss, nämlich das Gesundheitsministerium. Da geht es um eine Sache, die klingt erstmal ein bisschen komisch, aber die ist auf vielen Ebenen gerade wichtig. Es gibt ja, das wissen viele von euch vielleicht, die sogenannte International Classification of Diseases. Das ist wie so eine Art Handbuch, in dem beschrieben ist, welche Arten von Erkrankungen es gibt. Und in Deutschland gibt es bislang in deutscher Übersetzung nur den sogenannten ICD-10. Man benutzt aber inzwischen von der Weltgesundheitsorganisation aufgelegt den ICD-11, also die neuere Version. Und die gibt's aber noch nicht auf Deutsch. Und es ist eigentlich die Verantwortung der Bundesregierung, diese deutsche Übersetzung zu machen, weil darin dann eben auch einheitliche Standards zu finden sind zum Thema Verhaltenssüchte, suchtartigem Verhalten, auch im Medien- und im digitalen Bereich. Das ist im ICD-10 so noch nicht drin. Das heißt, die Kommission empfiehlt, liebe Bundesregierung, sputet euch mal ein bisschen, das zu übersetzen. Macht eine deutsche Übersetzung draus, da würden ganz, ganz viele andere Gewerke übrigens hier in Deutschland noch davon profitieren. Es geht darum, im Gesundheitsbereich mehr Prävention und Beratung aufzusetzen, auch durch die Krankenkassen. Die gesetzlichen Krankenkassen haben da ja auch einen Auftrag und einige tun das schon, aber noch nicht genug. Die Kommission sagt, da müssen auch Krankenkassen in die Pflicht genommen werden. Dann, wenn wir so in den Bereich der Sicherheitsbehörden gehen, da wird es dann sehr konkret, weil es waren ja auch in der Kommission Menschen, die bei Sicherheitsbehörden arbeiten, unter anderem Thomas Gabriel Rüdiger, der Professor selbst an der Polizeihochschule. Es geht um die Einführung einer Kinder-Online-Wache als bundeseinheitliche Anzeige- und Meldestelle der Sicherheitsbehörden für Minderjährige. Das heißt, das soll so eine Art, ja, wie so eine Internetplattform gegründet werden oder aufgesetzt werden, von der Polizei, von den Sicherheitsbehörden betrieben, wo Kinder und Jugendliche sich auch niedrigschwellig direkt dran wenden können, wenn sie was sehen im Internet, wenn sie auf einer Plattform was sehen, was sie belastend finden, was sie auch für illegal halten, zum Beispiel irgendwas Schädliches, dass sie das dort anzeigen können. Es geht um die bessere Ausstattung von Beschwerdestellen und natürlich Ermittlungsbehörden, denn die Polizei braucht dafür ja auch qualifiziertes Personal, Leute, die sich damit selber auskennen, dass das gefordert wird in Handlungsempfehlung 33, kann ich total nachvollziehen. Und das finde ich total interessant, das kennt ihr vielleicht eher so aus dem Fernsehen oder von Netflix oder so. Gefordert wird auch in Handlungsempfehlung 34 die Ausweitung sogenannter Scheinkind-Operationen im Bereich Cybergrooming. Also Cybergrooming ist ja eine Praxis, dass erwachsene Menschen sich zum Beispiel ausgeben als jemand anderes und meistens selber als Kinder und Jugendliche im Internet und dadurch versuchen, echte Kinder und Jugendliche anzuleiten, sich mit ihnen zum Beispiel zu treffen oder ihnen pornografisches Material zu schicken von sich oder Gewaltdarstellung, sexualisierte Gewaltdarstellung oder sich eben tatsächlich auch mit ihnen zu treffen und damit die Tür zum Missbrauch in der realen als auch in der digitalen Welt zu öffnen. Und diese Scheinkind-Operationen, das wie gesagt, ich kenne das hauptsächlich aus dem Fernsehen und von TikTok, weil das machen auch Privatleute, aber das sollte die Polizei machen. Bitte keine Privatleute, die das machen. Die Polizei gibt sich dann selber aus als Kinder und versucht sozusagen diese Täter, die sich ja auch als Kinder ausgeben, damit zu ertappen auf frischer Tat. Und das ist, finde ich, also das ist sehr interessant. Das gibt's auch schon an einigen Stellen, aber dass das so konkret wird in den Handlungsempfehlungen, ja, da bin ich gespannt, wie man das rechtlich auch umsetzen möchte. Und ganz, ganz wichtig natürlich Plattformregulierung. Wir sagen es immer wieder, man muss die Plattformen in die Pflicht nehmen. Ja, es geht um die Altersgrenzen, sagen wir gleich was dazu. Es geht um verpflichtende Safety-by-Design-Einstellungen, also um die Einschränkung von algorithmengesteuerten Empfehlungen und von Werbung. Es geht um das Verbot suchtverstärkender Funktionen oder sogenannter Dark Patterns. Wirksame Melde- und Blockierfunktionen, die man auch sieht. Ja, große Buttons, große Möglichkeit, transparente Kommunikation, voreingestellte Tageslimits, nutzungsfreie Zeitfenster und so weiter und ganz viel noch im weiteren Bereich der gesetzlichen Regulierung.
In den Empfehlungen 47, 48, 49 geht es ganz viel um die Weiterentwicklung kindgerechter Angebote, auch im Bereich der KI. Dort geht es zum Beispiel darum, dass kindergerechte digitale Angebote gezielt weiterentwickeln, damit eben junge Menschen nicht ausschließlich auf kommerziellen Plattformen dabei sind, wo die Aufmerksamkeit gezogen wird. So diese Bedürfnisse, Spiel, Interaktion, Kommunikation, die sollen dann eben auch auf sicheren und attraktiven Alternativen bedient werden. Und bei der künstlichen Intelligenz geht die Kommission sogar noch einen Schritt weiter und empfiehlt da, kindgerechte KI-Systeme in Europa gezielt zu fördern und so eine Art Industriesiegel für kindersichere KI einzuführen, damit eben dann Eltern, Bildungseinrichtungen, junge Menschen erkennen können, welche Systeme haben eigentlich gerade hohen Standards beim Kinder- und Jugendschutz. Und ich finde schon, dass gerade der Fokus im Bereich KI da ganz gut gelungen ist.
Ja, bereits im Zwischenbericht, der im April erschienen ist, wurde klar, es gibt immense Forschungslücken in diesem Bereich. Das sehen wir auch daran, dass die Kommunikation erwachsener Akteure vor allen Dingen in den Medien darüber, was doch evident sei, dass das und das den Kindern schade, dass da die Kommission schon im Zwischenbericht gesagt hat, Entschuldigung, da haben wir keine Studien, keine Daten dazu. Die Handlungsempfehlungen sagen auch, wir müssen mehr in die Forschung investieren. Da muss mehr passieren, weil wir brauchen unbedingt diese Daten. Und Handlungsempfehlung 54, da geht unser Herz auf, haben wir uns riesig gefreut, denn Kinder- und Jugendbeteiligung im digitalen Jugendmedienschutz soll etabliert werden, soll ausgebaut werden, dafür soll eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden, auch bei der BZKJ. Klar, die machen auch schon ganz viel. Die haben junge Personen bereits in ihrem Beirat. Und da steht ein Zauberwörtchen drin, das mich aufhorchen lässt. Nämlich, dass dafür auch Gelder vorgehalten werden sollen für Aufwandsentschädigungen. Jendrik, wir haben ja ewig immer wieder Probleme damit, über Aufwandsentschädigungen sowieso schon in der Jugendverbandsarbeit zu reden. Aber bei Kinder- und Jugendparlamenten zum Beispiel auf kommunaler Ebene, die kriegen ja teilweise nicht mal ihre Fahrtkosten ersetzt. Ja, und Aufwandsentschädigungen finde ich im Beteiligungsbereich, vor allen Dingen, wenn es so hoch angesiedelt ist, nur fair. Und deshalb freue ich mich sehr, dass dieses Wörtchen drinsteht. Das zeigt, die sind up to date und haben vielleicht diesen anderen Podcast 22 Millionen gehört. Keine Ahnung, da sollte es drin vorgekommen sein.
Ihr erinnert euch sicher noch an Folge 55. Da hatten wir unter anderem Miriam Zeleke, Landesbeauftragte für die Förderung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Hessen, nach ihrer Perspektive aus kinderrechtlicher Sicht, und Dr. Stefan Dreyer, Senior Researcher für Medienrecht und Media Governance am Leipzig-Institut für Medienforschung, um juristische Einschätzungen zum Thema Altersgrenze für Social Media gebeten. Und beide haben uns auch für die heutige Folge Sprachnachrichten geschickt und erzählen darin, was sie von den Handlungsempfehlungen halten. Miriam Zeleke hat auf Instagram insbesondere schon auf eine Handlungsempfehlung aufmerksam gemacht, die sie für euch in einer Sprache genauer erklärt.
Kurz zu den 56 Empfehlungen, kinderrechtlich eingeordnet, aber nicht zusammengefasst. Der Kern ist eine Verantwortungsverschiebung. Bisher wurde digitales Risiko nach unten gereicht, ans Kind, an die Eltern. Die Kommission dreht das jetzt um. Wer Risiken durch Design erzeugt, soll sie auch tragen. Sichere Voreinstellungen, keine süchtig machenden Mechanismen für Minderjährige, überprüfbare Alterssicherung, das ist die richtige Bewegung, weil sie das Kind als Rechtssubjekt behandelt, nicht als Schutzobjekt, das durch Kontrolle verwaltet wird. Zur Empfehlung 7. Die Kommission will das elterliche Sorgerecht im BGB ergänzen. Paragraph 1631 und 1626, das ist die elterliche Sorge, geregelt. Der Schutz des Kindes soll ausdrücklich auch den digitalen Raum erfassen. Die Analogie ist die Aufnahme des der gewaltfreien Erziehung in 1631 im Jahr 2000. Damals hat der Paragraph nicht dazu geführt, dass Eltern bestraft werden, aber es hat eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit verschoben, nämlich, dass ein Klaps in der Erziehung auch in Ordnung ist. Das kann Empfehlung 7 auch. Das ist jetzt meine Einordnung, nicht der Wortlaut der Kommission, aber ein Gesetz erzieht niemanden. Ohne Beratung, ohne erreichbare Unterstützung für Eltern bleibt der Paragraph ein Signal ohne Wirkung. Er trägt nur im Verbund mit Empfehlung 2 der verlässlichen Familienberatung, dann wird er wirksam. Getrennt betrachtet ist er zahnlos und auch 1631 wäre nichts, wenn es nicht die frühen Hilfen geben würde.
Ja, super wichtig, was Miri da sagt. So eine Änderung im bürgerlichen Gesetzbuch kann natürlich auch erstmal nur als Symbol verstanden werden, aber sie hat schon recht, das ist ein sehr wichtiges Signal. Der digitale Raum ist nicht rechtsfrei und auch nicht in Bezug auf die Erziehungsverantwortung von Eltern. Ich finde, es ist ganz wichtig, das immer wieder herauszuheben, dass ja, Elternrecht eine ganz wichtige Sache ist, aber trotzdem es eben auch diesen Schutzgedanken für Eltern in Bezug auf den Umgang mit digitalen Medien geben muss. Und das Wichtigste ist, und diesen Satz hat auch der Co-Kommissionsvorsitzende Olaf Kölle in der Pressekonferenz gesagt, als Karin Prien diese Handlungsempfehlungen vorstellte, ich zitiere, die digitale Welt muss sich an den Rechten, Bedürfnissen und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen ausrichten, nicht umgekehrt. Ja, die Frage ist, wie kann das jetzt gelingen, wenn es um die Umsetzung geht? Machen jetzt alle Kinder das KI-Seepferdchen?
Zunächst mal, das ist ein richtig gutes Papier und hilft auch für die differenzierte Diskussion über gutes Aufwachsen im Netz sehr weiter. Es finden sich eine ganze Reihe weiterführender und hilfreicher Empfehlungen darin. Und anders als die verbotsbezogene politische Diskussion nimmt die Kommission die Trias aus der Kinderrechtskonvention ernst. Schutz, Befähigung und Teilhabe sind hier gleichberechtigte Dimensionen und entsprechend gleichwertige Ausgangspunkte der Handlungsempfehlung. An die Empfehlungen werden außerdem Meta-Anforderungen gestellt, die man ganz dick unterstreichen sollte. Anschluss an Bewährtes statt Neugründungslogik, Verstetigung statt kurzfristiger Projektdenke, Vermeidung von Parallelstrukturen, Vertrauensvorschuss für die Fachkräfte vor Ort und Verantwortungsgemeinschaft mit dem expliziten Verbot, strukturelle Risiken nach unten an Kinder und Eltern zu delegieren. Echt klasse. Aber, und jetzt kommt das Aber, der Katalog der Empfehlungen leidet unter Flughöhenunterschieden. Neben Gesetzgebungsreformen europäischer Dimension stehen dann auf einmal kleinteilige Mikrovorgaben wie Pausenerinnerungen im 30-Minuten-Takt oder die Chatfunktion der Kinder-Online-Wache. Neben umfassenden Strukturreformen bei der Lehrkräftequalifizierung etwa steht dann anekdotisch wirkend das KI-Seepferdchen. Man erkennt den Empfehlungen streckenweise an, welche Mitglieder oder Fachcommunities sie wahrscheinlich eingebracht haben. Das liegt bei solchen Kommissionen in der Natur ihrer Zusammensetzung, aber kann eben auch zu Widersprüchen oder jedenfalls solchen Inkonsistenzen führen. Beispiele für solche Widersprüche sind die Verbotsforderung für AI-Companions bei gleichzeitigem Ruf nach Förderung kindgerechter europäischer KIs oder der Hinweis auf die notwendige grundrechtliche Folgenabschätzung bei der Reform der Plattformhaftung und dann kein Wort zu Grundrechtsfragen bei dem Ruf nach erweiterten Ermittlungsbefugnissen und verdeckten Ermittlungsverfahren. Oder der frühe Hinweis darauf, dass Elternbildung nicht moralisiert werden dürfe und individuelle Überforderung nicht als Versagen zu behandeln sei, nur um dann später familienrechtliche Vorgaben für digitale Vernachlässigungen zu fordern, die familiengerichtliche Intervention ermöglichen sollen. Vielleicht bringt der vollständige Bericht im Herbst hier noch mehr Hinweise auf die jeweiligen Herleitungen und Abgrenzungen. Diese Punkte sollen aber meine grundsätzliche positive Einschätzung dieser sehr konstruktiven Empfehlung nicht schlechtreden.
Vielen Dank auch an Stefan. Anna, sind die Handlungsempfehlungen eigentlich das, was du dir erhofft hast?
Also ich gebe offen zu, ich war positiv überrascht. Also ich fand auch den Zwischenbericht schon gut. Aber als ich dann diese Dokumente sah und dachte, also da war ich wirklich ein bisschen, ich habe mich auch gefreut. Ich gebe es offen zu. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich hatte das schon vermutet, weil ich ja die Zusammensetzung der Kommission kenne und auch einige Leute da persönlich kenne und weiß, wie gut die arbeiten und was auch deren Haltung ist. Aber ja, also ich fand es erstmal gut. Stefan hat aber total recht. Man sieht, welche Communities, das habe ich auch gerade gesagt bei der Kinder-Online-Wache, ne? Man sieht, welche Communities hinter diesen Einzelpersonen stehen, für was die auch von der Haltung stehen, nochmal in Bezug zum Beispiel auf ganz konkrete Maßnahmen. Und ich finde das KI-Seepferdchen, klar, das eignet sich natürlich auch total gut, um so ein bisschen drüber zu lachen. Das eignet sich aber auch total gut, um so ein Marketing-Sprech dafür zu nutzen. Und ich habe das mal gegoogelt, weil ich kannte das nicht. Mir ist nur eine Maßnahme von der VHS Oberhausen dazu irgendwie untergekommen. Jawohl. Ja, aber das ist irgendwie ein bisschen schräg, finde ich, das dann da so groß zu machen. Whatever. Ich sehe aber große, große Herausforderungen, und das sage ich als Person, die ganz viel mit Verwaltung arbeitet. Ich sehe große Herausforderungen in der sinnvollen Verknüpfung dieser vielen Handlungsfelder, der vielen AkteurInnen, die da im Spiel sind, über Bund, Länder, Kommunen, europäische Ebene, EU-Recht hinweg. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil, naja, also es soll das Rad nicht neu erfunden werden, aber Leute wollen ja auch vielleicht damit Geld verdienen. Das kommt ja auch noch dazu. Dann kommt wieder jemand mit irgendeiner schlauen Idee um die Ecke, die es aber eigentlich schon gibt, die irgendwie so ein jemand aus der Jugendarbeit oder der politischen Bildung schon voll lange macht und klebt da dann so ein Label auf, und das findet aber das Ministerium plötzlich total catchy. Und dann gleichzeitig denke ich mir, der Jugendmedienschutz in Deutschland ist schon total kompliziert. Also selbst Leute wie ich, die in diesem Bereich arbeiten, müssen nochmal dreimal nachdenken, wenn sie gefragt werden zu irgendwelchen Kleinigkeiten, wer ist denn da genau wie in welchem Verfahren zuständig, weil das schon sehr umfangreich ist. Deshalb positiv überrascht von der Gesamtheit, von der Grundhaltung vor allen Dingen. Das finde ich richtig gut. Beteiligung finde ich super, dass das auf jeden Fall vorkommt. Und trotzdem muss man halt gucken, wie man das dann sinnvoll verknüpft und umsetzt. Wie ist es denn bei dir?
Ja, positive Überraschung trifft es ganz gut. Und auch was du zum Thema Grundhaltung sagst, ich finde es einfach super, dass dort nicht Kinder- und Jugendschutz nicht nur als Schutz gedacht wird, sondern eben auch als Befähigung und Teilhabe. Das ist ja auch das, was wir in der Jugendverbandsarbeit immer sehr hochhalten. Junge Menschen übernehmen Verantwortung, digitale Kompetenzen werden praktisch erworben. Also weg von dieser Haltung, wir müssen junge Menschen schützen und daher verbieten wir jetzt einfach mal alles. Sondern dass dort eben auch Befähigung und Teilhabe dabei ist. Und mir gefällt sehr, dass die Verantwortung verteilt wird. Dass nicht ein Player alleine die Verantwortung hat, sondern eben Politik, Plattform, Bildungseinrichtungen, Familien. Die Verknüpfung teile ich auf jeden Fall, dass wir da eine große Herausforderung haben. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, weil wir damit eine gute Grundlage haben, auch in Diskussionen in unseren eigenen Strukturen.
Total. Aber gibt es denn für dich oder eine oder mehrere Handlungsempfehlungen, die du besonders gut findest, wo du die gelesen hast und dachtest so, geil, das finde ich, also das erscheint mir besonders sinnvoll.
Also geil, das erscheint mir sinnvoll, habe ich bei vielen gedacht, glücklicherweise. Deswegen auch, glaube ich, der positive Eindruck. Aber wenn ich eine hervorheben müsste, wäre es wahrscheinlich die Nummer 18, also die Stärkung analoger Alternativen der Freizeitgestaltung und vom Ehrenamt. Und wenn man die im Zusammenspiel mit der Handlungsempfehlung 19 sieht, die Medienbildung und Demokratiebildung stärker miteinander verzahnen will, dann macht das wirklich Sinn, weil diese beiden Empfehlungen ergänzen sich super. Junge Menschen entwickeln Medienkompetenz ja nicht nur, indem sie irgendwie darüber sprechen, über digitale Medien, sondern indem sie Verantwortung übernehmen, Gemeinschaft leben, demokratische Prozesse praktisch erfahren. Das passiert in Vereinen, das passiert in Jugendzentren, in Jugendverbänden, also in an analogen Orten. Dort lernen junge Menschen, sich eben eine eigene Meinung zu bilden und die andere Perspektiven auch mal auszuhalten. Und das sind ja Kompetenzen, die auch und besonders vielleicht sogar aktuell im digitalen Raum unverzichtbar sind. Und deswegen Medienbildung und Demokratiebildung an starken außerschulischen Lernorten zusammenzudenken, das hat mich wirklich gefreut, weil wir das noch viel mehr brauchen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Basis ist, denn irgendwie ist es doch auch so, wenn wir analoge Begegnungsräume stärken, stärken wir auch die Resilienz von jungen Menschen gegenüber Desinformation, Polarisierung und ja anderen problematischen Entwicklungen im Netz. Was wäre denn dein Favorite, Anna? Kannst du da überhaupt eine herausheben?
Ja, also mir gefällt Handlungsempfehlung 2 sehr gut, denn die setzt an einem sehr wichtigen Punkt an, nämlich bereits vor der Geburt eines Kindes beziehungsweise in den ersten Lebensmonaten. Eltern sollen vor- und nachgeburtlich zum Umgang mit digitalen Medien in den ersten 3 Lebensjahren informiert werden, unter anderem durch Hebammen, Kinderärztinnen, die frühen Hilfen, die Miriam Zelik gerade genannt hat, durch Kindertageseinrichtungen und ergänzt durch aufsuchende Angebote. Also gerade aufsuchende Angebote werden ja auch immer wieder genannt und werden auch immer wichtiger. wichtiger. Ja, das kostet Geld, aber verspricht aus meiner Sicht auch eine hohe Wirksamkeit, weil sehr viele Eltern erreicht werden, wie zum Beispiel, wir kennen das von den U-Untersuchungen. Da erreicht man einfach sehr, sehr, sehr viele Eltern und die sind ja auch Standard in Deutschland. Und Eltern müssen wir ja auch, ne, wir haben ja auch Eltern im Freundeskreis, die haben ja auch selbst oft einen ungesunden Umgang mit digitalen Medien. Und es gibt aus meiner Sicht zu wenige Orte oder Möglichkeiten, diesen auch geschützt zu reflektieren, ohne sich gleich so nackig zu machen und zu sagen, also sich so auch selber bloßzustellen. Ich glaube, das ist sehr schambehaftet auch für Eltern, wenn sie sagen, ja, meine Güte, wenn das Kind halt wirklich nervt, in Anführungsstrichen, dann gebe ich dem Kind halt das Tablet in die Hand und lasse es eine Folge irgendwas gucken, weil ich selber nicht mehr kann. Das ist stigmatisiert, über sowas gut zu sprechen, solche Orte zu schaffen, das. Wenn das Handlungsempfehlung 2 schafft, wäre das super. Und im Optimalfall können durch solche Angebote eben auch Erwachsene erreicht werden, die wir sonst nicht erreichen, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alle Erwachsenen, Eltern, die wollen das Beste für ihr Kind. Und wenn das da ein bisschen hängen bleibt, fände ich, wäre das schon eine gute Sache. Insgesamt wird ja auch in den Handlungsempfehlungen sehr deutlich, wie wichtig die Eltern und die Familie für die Medienerziehung sind und dass sie noch besser angesprochen werden müssen, eben auch in verschiedenen Sprachen. Ich habe es vorhin gesagt. Gleichzeitig geht es nicht darum, Eltern irgendwie alles so überzuhäufen, wie das in einigen Zitaten von Karin Prien auch deutlich wurde. Ne? Also das, finde ich, ist auch ein bisschen unfair, ist ganz schön unfair, weil wir sprechen da immer wieder drüber, wie sollen Eltern denn Zeit für bestimmte Dinge haben, wenn sie damit beschäftigt sind, in 2, 3 Jobs den Lebensunterhalt zu verdienen. Dann fällt noch die Kita aus, dann ist es auch noch 40 Grad heiß. Also man muss auch die Lebensbedingungen insgesamt von Eltern, von Familien verbessern, damit Medienbildung möglich wird. Und das, glaube ich, das kann das schon leisten. Aber Eltern müssen auf jeden Fall irgendwie mit an Bord kommen, sonst hilft auch die beste Medienkompetenz-Schulstunde nichts. Und mir fällt es gerade noch mal ein, ich hatte einen Beteiligungsworkshop gemacht im Rahmen der JFMK im Auftrag des Hessischen Jugendministeriums mit ganz tollen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auch sich zum Thema Social Media, Altersgrenzen positioniert haben. Und ich meine, das waren so 16, 17 bis Mitte 20-Jährige. Die haben alle gesagt, hey, wie super wäre das, wenn Eltern bereits vor der Geburt ihres Kindes sich informieren könnten oder informiert werden würden, ganz aktiv und angesprochen werden. Ich fand das sehr erstaunlich. Hätte ich jetzt nicht von so Teenagern oder von so Anfang 20-Jährigen erwartet, dass die genau da drauf gucken. Aber da denke ich gerade dran, da scheint es auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung zu geben. Das finde ich gut. Und eine Handlungsempfehlung, die auf ein Problem zurückgeht, das sich sehr gut an einem prominenten Beispiel erläutern lässt und auch für uns in der Jugendarbeit wichtig ist. Bevor die USK die unabhängige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware, sogenannte Nutzungs- und Interaktionsrisiken in die Altersbewertung, also das sind die, die diese Labels machen mit dem Alter, bevor die das haben einfließen lassen in die Altersbewertung digitaler Spiele, also vor 2021, war FIFA, also heute EA Sports, ab 0 freigegeben. Ist ja nur Fußball, ist ja nur Kicken. Und dann wurden 2021 die Kriterien im Jugendmedienschutz verändert. Und so wurde sehr schnell klar, dass FIFA eben auch glücksspielähnliche Elemente wie Lootboxes beinhaltet und das zur Gefährdung von Kindern beiträgt. Und schwupps, war FIFA ab 12. Ich glaube, gerade wird sogar über eine 16 diskutiert, habe ich in einem Online-Magazin gelesen. Für Jugend, also nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für Jugendclubs und Jugendzentren, Jugendarbeiten, schwerer Schlag. Denn dort wird ja auch gezockt. Also Jugendzentren haben inzwischen auch Konsolen. Dort wird auch FIFA gezockt. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber das passiert da unter pädagogischer Begleitung und eigentlich auch mit einem voreingestellten sicheren Modus, was im Elternhaus übrigens nicht immer der Fall ist. Ich würde sagen, die Jugendarbeit ist da eine viel verlässlichere Partnerin, vor allen Dingen an solchen Jugendorten. Und meine Studierenden in Jena, wo ich ja Jugendmedienschutz unterrichte, die haben das immer sehr bemängelt, weil die teilweise in Jugendzentren arbeiten und sagen, sorry, aber da ist was. Das dürfen die Kids nicht spielen unter 12, aber ich bin doch dabei und das ist doch voll gut. Das ist doch der perfekte Rahmen, um das nachher auszuwerten. Ja, und Handlungsempfehlung 24 schlägt vor, dass ein sogenanntes erweitertes Erziehungsprivileg eingeführt wird. Das wäre eine Änderung im Jugendschutzgesetz, sodass eben auch in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe Spiele gespielt werden können, die sonst wegen der Altersfreigaben nicht gespielt werden könnten oder beziehungsweise nur
im Elternhaus, ja, weil die Eltern eben dieses Erziehungsprivileg haben. Finde ich total clever, denn damit fördert man natürlich dann den kompetenten Medienumgang. Also das finde ich wirklich, das ist, sieht auch nach so einer Petitesse aus, aber das macht nachher einen großen Unterschied für uns in der Kinder- und Jugendarbeit oder insgesamt in der Kinder- und Jugendhilfe. Und jetzt, was sagt denn so eine Profi wie Miriam Zeleck zu den Handlungsempfehlungen?
Was gelungen ist und was nicht. Also was gelungen ist, ist die Verantwortungsverschiebung zu den Plattformen. Das ist der stärkste Teil des Papiers, weil er weggeht von der Fiktion, Medienkompetenz allein könnte strukturelle Risiken auffangen, beziehungsweise ein Verbot allein könnte den Kinderschutz hinreichend gewährleisten. Das ist super gelungen. Außerdem ist das ganze Papier selbst etwas, was man als gelungen bezeichnen kann, soll und muss. Die klügsten Köpfe aus den unterschiedlichen Ressorts haben unterschiedliche Facetten, eine große Übersicht über die Studienlage und Kinder und Jugendliche wurden beteiligt. What's not to love as a Democrat? Dieses ganze Papier ist ein beispielhafter Vorgang, wie ich mir in ganz vielen anderen Stellen auch so wünschen würde. Was nicht gelungen ist, liegt gar nicht am Papier selbst, sondern an dem, was jetzt danach kommt. Und zwar erstens die Frage der Umsetzung in Zuständigkeit. 56 Empfehlungen, aber kaum eine sagt, wer sie umsetzt, mit welchen Ressourcen, in welchen Verfahren, bis wann. Das ist meine Kritik nicht an der Kommission, die musste das gar nicht liefern. Das war ja nicht ihr Auftrag, aber genau da liegt das Risiko, nämlich an der Frage von, wer für diese ganzen Maßnahmen jetzt letztlich die Verantwortung übernimmt. Und was auch nicht gelungen ist, ist die Berichterstattung über die 56 Handlungsempfehlungen, die so differenziert sind, aber häufig zugespitzt wurden auf eine Zahl, nämlich 13, und die Frage der Altersverifikation, die dann doch wieder nur die Debatten überschattet hat über die ansonsten so vielfältigen Hinweise, Handlungsempfehlungen und Richtigstellungen im Verhältnis Staat-Eltern-Kind.
Ja, Miriam Zeleck hat es gerade angesprochen. Wir kommen nun doch noch ein bisschen ausführlicher zu dem, was sich hinter dieser Handlungsempfehlung 36 verbirgt, der Frage nach der Altersgrenze. Here we go. Ja, was letztendlich in Sachen Berichterstattung passierte, hatten wir in der letzten Folge treffsicher vorausgesagt. Alle hielten sich an der Frage nach der Altersgrenze auf. Auch das Ministerium baute seine Kommunikation nahezu ausschließlich da so drumherum und viele andere, teilweise auch wichtigere Punkte, wie ich finde, wurden kaum beachtet. Ich hatte in der letzten Folge ja noch gemutmaßt, dass kein eindeutiges Alter empfohlen wird und das hat sich bewahrheitet, wenn ich das so sagen darf. Nämlich die Kommission hat eine Art Trick angewendet, um einerseits dem großen Wunsch der Politik und auch dem Wunsch vieler Eltern gerecht zu werden und andererseits aber auch ausdrücken zu können, dass sie sich in Bezug auf eine konkrete Zahl eigentlich gar nicht einig werden konnten, aber den europäischen Rechtsrahmen achten wollen, nationale Alleingänge für nicht sinnvoll halten, was echt ein Fortschritt ist, wie ich finde, in der jetzigen Debatte und dass sie vor allen Dingen verstehen, dass die Plattformanbieter in der Pflicht sind und dass sie sehen, dass ein Verbot weitreichende Folgen mit sich bringt.
Und genau deshalb beschreiben sie zwei verschiedene Ansätze, die alternativ funktionieren. Und Alternative 1 ist die Festlegung auf eine gesetzliche Mindestaltergrenze von 13 verbunden mit einer Altersüberprüfung und mit einem gesetzlichen Erlaubnisvorbehalt für kindgerechte Angebote, YouTube Kids und so weiter. Und darüber hinaus könnte es abgestufte Sicherheitsstandards für 13- bis 16-Jährige und für 16- bis 18-Jährige geben, die sich dann auf bestimmte riskante Funktionen beziehen. Und Alternative 2 setzt nicht auf eine einheitliche Altersgrenze, sondern zielt auf eine Änderung im Digital Services Act ab, wonach dann einzelne Accounts, Dienste oder einzelne Funktionen für bestimmte Altersgruppen eingeschränkt werden. Und das würde bedeuten, dass Aufsichtsbehörden im Jugendmedienschutz die Angebote prüfen und dann Beschränkungen veranlassen können. Das gibt es ja jetzt auch schon teilweise. Und auch dazu hat Stefan Dreier eine Einschätzung.
Zielführend ist aus meiner Sicht alles, was an der Gestaltung der Angebote und Dienste ansetzt. Sichere Voreinstellungen für Jugendaccounts, Jugendschutz by Design oder Jugendschutz by Default, mehr Kontrolle über Empfehlungsalgorithmen. Das sind Empfehlungen, die Schutzbefähigung und Teilhabe ausbalancieren können. Denn das eigentliche Problem ist ja nicht, dass Kinder online sind, sondern wie die Angebote gestaltet sind. Stark finde ich auch die Forderung nach systematischer Jugendbeteiligung, mehr Forschung und die Umsetzungsstrategie am Schluss. Die sagt nämlich, das Papier allein schützt noch kein Kind, wir müssen ins Handeln kommen und alle müssen mitmachen. Weniger zielführend finde ich die Empfehlung ausgerechnet bei der heißesten Frage, der Frage eines gesetzlichen Mindestalters für Social Media. Da konnte sich die Kommission wohl nicht auf eine klare Handlungsoption einigen, sondern legt jetzt zwei Alternativen vor. Eine starre gesetzliche Grenze ab 13 oder alternativ neue Regelungen im DSA zu altersbegrenzten Einzelfunktionen bei Plattformen. Aus der Innensicht der Kommission macht das diplomatisch sein, aber wissenschaftlich widerspricht es eben genau der Grundlegung von gleichberechtigtem Schutz, Befähigung und Teilhabe. Da widerspricht die Option der klaren Altersgrenze der unmittelbar davor erfolgten Problembeschreibung, die differenziert die Nachteile und Umsetzungsschwierigkeiten dieser Lösung auffächert. Also Gleichbehandlung ungleicher Dienste, Teilhabeverluste, Umgehungsanreize, Verdrängung in unregulierte Räume. Und dass die Handlungsempfehlung bei einer Social-Media-Altersgrenze von 13 gleich im nächsten Satz dann davon spricht, dass das Erziehungsrecht der Mütter und Väter gewahrt bleiben soll, lässt vollkommen offen, was diese Forderung dann eigentlich für so eine starre Altersgrenze bedeutet. Außerdem ist dieses Doppelszenario politisch gefährlich, glaube ich, weil es zu Rosinenpickerei einlädt. Die Politik nimmt sich das plakative Verbot ab 13 und lässt die 50 anderen mühsameren Empfehlungen dann liegen. Auch der Reflex, jetzt für jedes neue Phänomen, wie im Bericht die AI Companions, sofort wieder eine Altersgrenze zu fordern, statt an die Gestaltung der Systeme ranzugehen, muss eigentlich überraschen. Und zum Schluss arbeiten die Empfehlungen an mehreren Stellen mit der Notwendigkeit der Altersfeststellung. Entweder zur Durchsetzung von Altersgrenzen oder zur Altersermittlung für das Vorhalten von altersgerechten Angeboten. Das ist grundsätzlich nachvollziehbar, finde ich, aber es macht einen riesigen Unterschied, ob sich ein einzelnes Angebot im Rahmen der Privatautonomie, Vertragsfreiheit dazu entschließt, Altersüberprüfungen einzuführen, oder ob ein Gesetzgeber sich zur flächendeckenden Einführung von verpflichtenden Altersüberprüfungsverfahren entscheidet. Dafür gelten viel höhere Maßstäbe und der Staat ist eben unmittelbar an die Grundrechte gebunden dabei. Und diese Differenzierung, die vermisse ich in dem Papier. Grundsätzlich aber liefert die Kommission einen guten, reflektierten Kompass. Jetzt muss halt die Politik widerstehen, sich pointiert nur diejenigen Empfehlungen rauszupicken, die der politischen Agenda dann entsprechen und dann günstig umzusetzen sind. Angezeigt ist eben eine Gesamtstrategie und die ist komplex und sehr teuer.
Jendrik, ich bin einfach so dankbar für diese Einschätzung von Miriam Zeleck und von Stefan Dreyer, weil ich finde, das ergänzt einfach unsere Perspektiven hier nochmal sehr gut. Und deshalb nochmal an beide vielen, vielen Dank. Da ist vieles dabei, wir werden nicht auf alles eingehen, aber Stefan hat es gerade angesprochen und Miriam auch schon. Wie erwartet waren die Reaktionen auf diesen Trick der Kommission nun besonders emotional, vor allem von jenen, die sich für eine 14 oder eine 16 ausgesprochen haben, aber auch von denen, die, sorry, not sorry, einfach nicht verstanden haben, wie gesetzlicher Jugendmedienschutz funktioniert. Es wird gerade zur Unterzeichnung von offenen Briefen und Petitionen aufgerufen, auf LinkedIn gepöbelt und das finde ich auch ganz schön schockierend, ehrlich gesagt, es wird die Expertise der Kommission angegriffen. Und ich glaube, wir müssen hier dringend nochmal eine Lanze für diese Kommission brechen. Egal, wie wir die Handlungsempfehlung finden, diese 18-köpfige, unabhängige Kommission hat in gerade mal 9 Monaten ehrenamtlich neben ihren Jobs in Führungspositionen und eigenen Forschungsprojekten wirklich Großes geleistet. Und das nicht auf der Basis von so Gefühlen, sondern von interdisziplinärer, wissenschaftlicher, evidenzbasierter Arbeit. Und die Rhetorik einiger sogenannter ExpertInnen im Internet lässt aus meiner Sicht leider Parallelen zu dieser Rhetorik zu, die wir von sogenannten ImpfkritikerInnen kannten, rund um die Corona-Impfung. Und das ist nicht nur unfair und ganz schön simpel und ich würde auch sagen dumm, sondern es greift auch demokratische Prinzipien an. Wir brauchen solche ExpertInnen, echte ExpertInnen aus der Forschung, aus der Praxis und ihre Abwägung auch unter hohem politischem und gesellschaftlichem Druck. Vor allen Dingen, wenn gerade wieder alle im Wahlkampfmodus sind und sich eh nur das rauspicken, was sie gerade hören wollen. Und leider hat sich auch Bundesfamilienministerin Karin Prien von diesem Druck beeinflussen lassen, was unter anderem ihre Kommunikation auf Social Media zeigt. Zur Pressekonferenz wurde in mehreren Postings von ihr und ihrem Team deutlich gemacht, dass für sie eigentlich nur Alternative 1 in Frage kommt, eine feste Altersgrenze ab 13. Es werden zwar in diesem Post beide Alternativen vorgestellt, das will ich nicht verschweigen, aber es scheint doch irgendwie sehr klar zu sein, worum es ihr kommunikativ geht. Und das man die Komplexität auf Social Media reduziert, geschenkt, das kennen wir auch beide, ne? Dass man, wenn man einfach so ein bisschen die Komplexität rausnehmen muss, geschenkt, alles gut. Aber das missachtet ganz schön die Komplexität von jungen Medienschutz und führt auch die sehr differenzierte Arbeit der Kommission ad absurdum. Und natürlich ist diese 13 auch für viele, die eine Altersgrenze fordern, viel zu niedrig. Sie wollen nach wie vor eine 14, sie wollen eine 16 und auch denen kann es Karin Prien ja gerade nicht recht machen. Und dann ist die Bundesschülerinnenkonferenz, die sofort wieder aufspringt und sagt, hier, wir wollen gar keine Altersgrenzen. Diese Handlungsempfehlungen, die missachten irgendwie unsere Perspektiven. Also klar, man kann es niemandem recht machen, aber diese Diffamierung, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Wie geht's denn jetzt eigentlich mit diesen Handlungsempfehlungen weiter? Die Kommission wird im September ihren Abschlussbericht vorlegen, wie wir eben schon gesagt haben, und daraus soll dann eine kohärente Gesamtstrategie hervorgehen, die regelt dann, wer welche Verantwortung und wer die Zuständigkeit hat. Aber interessant, die Kommission empfiehlt auch jetzt schon so eine Art Sofortprogramm bis Ende 26 aufzulegen, wohl wissend, dass der Prozess sich noch deutlich verzögern könnte, weil es ja auch um Gesetzesänderungen geht, die das parlamentarische Verfahren normal durchlaufen müssen. Und welche Auswirkungen das alles nun genauer für die Jugendarbeit und die Jugendverbandsarbeit hat, wo es konkret um Fördermittel und so weiter geht, das können wir noch nicht sagen an dieser Stelle. Aber die Frage ist, wo im parlamentarischen Verfahren noch echtes Lobbying wirksam ist und ob sich die Abgeordneten nicht nun einfach auf die Handlungsempfehlung verlassen, was ja irgendwie auch legitim wäre. In jedem Fall bedeutet das auch, das war sicher nicht die letzte Folge zum Thema Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt.
Wir kommen zu unserem jugendpolitischen Ticker und wir haben es schon fast selbst nicht mehr geglaubt und wurden auch da mal wieder positiv überrascht, aber ich musste auch ehrlich gesagt ein bisschen lachen, dank der Jugendverbands-Memes auf Insta dazu. Die Förderaufrufe für die neue Runde Demokratie leben wurden noch am 30. Juni veröffentlicht. Ja, im Juni. Wie angekündigt. Aber halt auf den letzten Drücker, könnte man sagen. Zwischen dem 3. August und dem 4. September, und das ist praktisch überall in den Sommerferien, das muss man auch mal sagen, können Interessenbekundungen in Form von Projektbeschreibungen eingereicht werden. Diese werden dann in Stufe 1 durch unabhängige Sachverständige gesichtet. Dann werden die als geeignet eingestuften Projekte in Stufe 2 zur Antragstellung aufgefordert. Und die abschließende Entscheidung, wer dann auch wirklich gefördert wird, das trifft dann das BMBF-SFJ. Der früheste Maßnahmenbeginn ist der 1. Januar 2027, das hatte man auch angekündigt. Und künftig soll es 4 Ebenen geben, auf denen der Bund Projekte fördern will. Es gibt die Programmebenen Kommune, Land, Bund sowie die Ebene digitaler Raum, passt zu dem, was wir gerade schon alles erzählt und erklärt haben. Es gibt das Sondervorhaben Integration und Teilhabe. Und besonders Schulen und Vereine sollen künftig mehr von den geförderten Projekten profitieren.
Und nicht nur der Zeitplan erscheint jetzt besonders ambitioniert, wie der Wissenstransfer oder die Personalfrage geklärt wird, steht ja auch noch in den Sternen. Es hagelt auch viel Kritik aus der Zivilgesellschaft an einem spezifischen Punkt. In seinen Förderaufrufen weist das Ministerium explizit darauf hin, dass alle Organisationen, die sich um die Förderung bewerben, das Haber-Verfahren durchlaufen können. Das bedeutet, dass die Organisationen vom Verfassungsschutz überprüft werden können. Und zuletzt hatte das Haber-Verfahren für viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil Kulturstaatsminister Wolfram Weimer Buchläden durch das Verfahren überprüfen ließ und anschließend 3 Läden von Wettbewerb um den deutschen Buchhandlungspreis ausschloss. Und eines der Probleme am Haber-Verfahren ist, dass diejenigen, die überprüft werden, nicht erfahren, welche Erkenntnisse vorliegen oder wie sie sich wehren können. Und das kann, so Kritiker, noch weiter zu einer Verunsicherung zivilgesellschaftlicher Akteure führen, auch für die, die sich insbesondere gegen Rechtsextremismus zur Wehr setzen. Und zum Thema Verunsicherung müssen wir an dieser Stelle leider noch auf eine andere Gelegenheit zu sprechen kommen, die Veröffentlichung der sogenannten NGO-Files. Seit einer knappen Woche gibt es ein Online-Portal mit dem Titel NGO-Files, ein KI-basiertes Dashboard, das einen detaillierten Überblick über öffentliche Förderung, Geldflüsse und Netzwerke von Deutschlands NGO bieten soll und hinter dem die AfD steckt. Und viele sind schon per einstweiliger Verfügung dagegen vorgegangen, dort erwähnt zu werden, und deshalb umfasst der Suchindex aktuell, heute ist Samstag, noch 4 Organisationen. Und während dieses Portal vorgibt, ganz allgemein Informationen zur Finanzierung und die Netzwerke staatlich geförderter Organisationen in Deutschland aufzuzeigen, liegt der Fokus eigentlich viel enger. Es geht primär um Organisationen aus den Bereichen Demokratie, Klimaschutz oder auch Migration. Und die Auswahl ist allzu durchschaubar. Hier werden gezielt politisch unliebsame Akteure rausgegriffen. Und das zeigt sich auch daran, dass in dem Portal sogar politisch aktive Organisationen völlig ohne öffentliche Fördermittel sowie einige Bundesverbände gelistet werden.
Ja, und jetzt kommt was sehr, sehr Wichtiges. Geht nicht auf dieses Portal. Googelt es nicht. Schenkt ihm keine Reichweite, keine weiteren Daten. Denn selbst wenn ihr auf dieses Portal geht und sagt, naja, aber wenn es jetzt nur noch irgendwie 4 Organisationen sind, die da drauf sind, ich kann ja mal kurz gucken, ob wir da dabei sind. Nein, macht es nicht. Allein wenn ihr auf das Portal geht, auf diese Webseite, schenkt ihr Klicks und schafft ihr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit. Wenn ihr euch oder wenn ihr dort andere sucht, dann treibt es sozusagen auch dort wiederum den Traffic nach oben. Bitte geht da nicht drauf. Wir appellieren dringend an euch, eure Neugierde nicht nachzugeben und außer der Kenntnisnahme der Existenz der NGO-Files nichts weiter zu tun oder in die Wege zu leiten. Auf Bundesebene sind die Jugendverbände schon vernetzt zu diesem Thema. Also ihr werdet, wenn ihr im Verband seid, wenn ihr in Dachorganisationen organisiert seid, sowieso was mitkriegen. Aber bitte geht da selbst nicht drauf. Wir erwähnen das hier im Podcast, weil wir die Reichweite dazu haben und uns hier in der Pflicht fühlen, euch zu warnen, weil andere vielleicht auf kommunaler Ebene zum Beispiel, muss ja nicht jemand von der AfD sein, ein bisschen unkritischer damit umgehen. Und stattdessen laden wir euch dazu ein, euren Sommer mit der Interessenbekundung für Demokratie leben zu verbringen. Beschimpfungen, körperliche Auseinandersetzungen, ein rassistisches Handzeichen. Beim Planspiel Jugend und Parlament im Deutschen Bundestag hat's gewaltig geknallt. Und vor allen Dingen eine Partei sieht sich hier mal wieder als Opfer. Surprise, surprise, die AfD. Jetzt soll geprüft werden, ob und wie dieses Format verändert werden soll. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat sich der Sache angenommen, um solche Vorfälle künftig zu verhindern.
Was ist Jugend und Parlament eigentlich? Im Juni diesen Jahres haben mehr als 250 junge Erwachsene aus dem gesamten Bundesgebiet in dem groß angelegten Planspiel Jugend und Parlament parlamentarische Verfahren nachgestellt und für 4 Tage die Rollen von fiktiven Abgeordneten übernommen und dann 4 Tagen in Fraktionen aufgeteilt 4 fiktive Gesetzentwürfe beraten. Und wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, wer was gemacht hat oder wer wo wen angegriffen hat und das gefährliche Mimimi dieser einen Partei, aber auf struktureller Ebene haben wir da einige Fragen und wie immer, wir stellen natürlich nur Fragen.
Wir stellen wie immer nur Fragen, genau. Es fällt immer wieder auf, dass bei von der Bundesregierung organisierten bundesweiten Bildungsveranstaltungen wie Jugend im Parlament, aber auch bei Beteiligungsveranstaltungen von Bundesministerien, aber auch von politischen NGOs, ich will das gar nicht auf die Regierung irgendwie beschränken, dass es da so gut wie nie eine pädagogische Rahmung oder Begleitung gibt. Es gibt keine Schutzkonzepte und auch nur sehr selten eine Auseinandersetzung der Organisatoren mit den Bedürfnissen der jungen Teilnehmenden. In der Regel sind die ja so zwischen 16, ne, und 27, aber die Organisatoren, wenn, dann beschäftigen sie sich mit dem thematischen Anspruch. Und die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich, aber ganz sicher nicht absichtlich böswillig. Politik und Verwaltung haben meist aus ihrer Rolle heraus andere Interessen an solchen Veranstaltungen als junge Menschen selbst und oftmals auch keinen pädagogischen Blick auf diese junge Zielgruppe oder auch schlichtweg keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit. Fair enough. Ihnen geht's, und das qua Aufgabe, darum, dass alles reibungslos läuft und dass zum Beispiel Bundestagsabgeordnete oder MinisterInnen glänzen können. Also werden Agenturen oder Träger beauftragt, diese Veranstaltung zu organisieren und zu begleiten, aber ohne einen Fokus auf die pädagogische Begleitung und oftmals eben auch ohne das Budget, das es dafür bräuchte. Ein Awareness-Team alleine ist noch keine pädagogische Begleitung. Hinzu kommt, dass Agenturen, wie im Falle von Jugend und Parlament, würde ich sagen, eher aus dem Bereich der Politikberatung kommen oder aus dem Veranstaltungsmanagement, nicht aber aus der politischen Bildung oder aus der pädagogischen Arbeit. Das mag ganz sicher für eine bestimmte Art von Professionalität der Abläufe sorgen und das ist super und das sieht auch immer gut aus. Sorgt aber nicht für das, was junge Menschen bei solchen Formaten brauchen, denn man verlangt auch ganz schön viel von jungen Menschen, die daran teilnehmen. Sie reisen oft alleine an und dann aus Hintertupfingen in diese große, große Stadt Berlin. Und das ist natürlich auch ganz anders als ihr Heimatort. Da müssen sie sich zurechtfinden. Sie müssen sich schnell in eine Gruppe von anderen jungen Menschen integrieren, weil sie alleine oder vielleicht maximal zu zweit bei solchen Veranstaltungen teilnehmen aus einer Kommune oder aus einem Zusammenhang. Sie bringen sehr unterschiedliche Voraussetzungen mit, sofern es auch der Anspruch der Veranstaltung ist, dieses Diversität, von dem alle reden. Und dann sollen sie sich innerhalb weniger Stunden, wir reden ja von ein-, zwei-, dreitägigen Veranstaltungen, sie sollen sich innerhalb weniger Stunden nicht nur auf ein wohlwollend von nicht pädagogisch geschulten Erwachsenen geplantes Format einlassen oder auf Themen, sondern auch noch alle sozialen und politischen Konflikte aus ihrem Alltag ausblenden. Also so richtig professionelle junge Leute sein. Ich frage mich, ist es wirklich der Anspruch, den wir an junge Menschen haben sollten? Und ich finde es total logisch, dass dadurch Konflikte entstehen. Vor allen Dingen, wenn vergessen wird, dass es sich bei den Teilnehmenden eben wirklich noch um Heranwachsende handelt, die sich selbst noch im Prozess der Selbstpositionierung oder der Verselbstständigung befinden. Dann kann auch die Umsetzung des Kernanliegens solcher Veranstaltungen gar nicht funktionieren. Und dieses Kernanliegen ist auch ein hehres in der Regel. Junge Menschen sollen etwas über Demokratie lernen. Und trotzdem, sage ich jetzt in der Klammer sozusagen, man kann auch kritisieren, dass Planspiele nur bedingt Lernräume sind für alle jungen Menschen und dass sie eben auch nur bedingt inklusiv sind. Aber darüber möchte ich jetzt nicht weiter reden. Es gibt auch sehr gute Planspiele, aber es gibt auch viele sehr, sehr schlechte Planspiele. Aus meiner Sicht brauchen solche voraussetzungsvollen Lernprozesse zwingend eine pädagogische Begleitung. Es braucht Fachkräfte, die nicht nur am Gelingen des Formates aus Sicht der Politik und der Verwaltung interessiert sind, sondern Fachkräfte, die dazu in der Lage sind, Räume zu schaffen, dass junge Menschen mit diesem ganzen emotionalen Gepäck, das sie von zu Hause mitbringen, an einen Ort kommen, an dem Leute sind, die sie nicht kennen und sich trotzdem wohlfühlen. Und es braucht Fachkräfte, die Räume schaffen, und auch halten können, wenn es Konflikte gibt und dass unter bestimmten Regeln diese Konflikte auch ausgetragen werden können und dass diese Regeln auch gemeinsam aufgestellt werden können auf der Basis demokratischer Werte. Das findet sonst so einfach nicht statt. Und im Zuge dieser durchaus sehr skandalisierenden Berichterstattung über Jugend und Parlament, da hat sich der Chef der ausführenden Agentur des Planspiels so ein bisschen damit auf LinkedIn gerühmt, dass die jungen Menschen die persönlichen Konflikte und die Übergriffe mit den Regeln des Bundestags bearbeitet hätten und dass dies ein, Zitat, Lehrstück sei, dass unsere demokratischen Verfahren und Institutionen doch sehr stark seien. Er schreibt selbst, er käme aus der politischen Bildung und ich gebe ihm auch wirklich damit recht, dass es wichtig ist, bei solchen Sachen die Nerven zu bewahren. Kenne ich selbst. Ne? Mache selbst solche Beteiligungsveranstaltungen. Man muss auch ein bisschen locker in die Hüfte atmen. Aber ich glaube auch, dass es mehr braucht als formale Verfahren. Junge Menschen sind auch bei Planspielen oder Beteiligungsformaten vor allen Dingen eines. Junge Menschen. Keine Erwachsenen und keine Profis. Die können verdammt viel. Aber wir müssen uns auch nicht wundern, dass die Emotionalität politischer Debatten, wie wir sie gerade in dieser aufgeheizten Stimmung erleben, dass die sich auch auf die Diskussion und auf das Miteinander junger Menschen dann an so einem fremden Ort auswirken. Ja, schauen wir doch einfach mal, wie das denn beim Kinder- und Jugendgipfel der Bundesregierung im Dezember in Bonn so läuft.
Die TUI-Stiftung veröffentlicht seit 2017 jedes Jahr die Studie Junges Europa und dafür befragt das Meinungsforschungsinstitut YouGov mehrere tausend junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren aus 11 europäischen Ländern zu ihren politischen Einstellungen, ihrer Zukunftsperspektive und ihrem Verhältnis zu Europa. Und die aktuelle Ausgabe 2026 mit rund 8000 Befragten zeigt vor allem eins, der Optimismus junger Menschen nimmt weiter ab. Und wir haben für euch die wichtigsten Fakten aus dieser Stiftung, die wichtigsten Ergebnisse zusammengestellt und ein paar Zahlen mitgebracht. Nur 26% glauben zum Beispiel, dass es ihrer Generation später einmal besser gehen wird als ihren Eltern. Das passt dazu zum abnehmenden Optimismus. Und 52% erwarten, dass sich ihre eigene Lebenssituation im Vergleich zur Elterngeneration verschlechtern wird. Man kann es auch daran messen mit dem Optimismus, dass der Anteil der optimistischen jungen Menschen von 70% 2017 auf 57, in diesem Jahr 26, gesunken ist. Und in Deutschland zum Vergleich sank der Optimismus in der Zukunft im gleichen Zeitraum von 64 auf 52%. Insgesamt sind nur 26% mit dem Funktionieren der Demokratie im eigenen Land zufrieden. Und da gibt es zwischen den europäischen Ländern deutliche Unterschiede. Junge Menschen in Deutschland und Großbritannien bewerten das Funktionieren ihrer Demokratie deutlich positiver als Befragte in mehreren süd- und osteuropäischen Ländern. Wenn man auf die Verbindung zwischen EU-Mitgliedsländern blickt, dann gibt es ein Drittel der jungen Europäerinnen und Europäer, die sich engere Verbindungen wünschen. Und ein weiteres Drittel findet das gegenwärtige Verhältnis genau richtig. Es geht in der Studie auch um das Thema Vertrauen. Und Vertrauen hat die junge Generation besonders in Wissenschaft, Polizei, UN, in NATO und weniger in die politischen Parteien in ihrem Land. Und viele junge EuropäerInnen wünschen sich, dass Politik stärker langfristige Lösungen entwickelt, anstatt vor allem auf aktuell die vielen Krisen zu reagieren. Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität ist für junge Menschen mit zunehmender Bedeutung verknüpft und rückt stärker in den Vordergrund als noch vor einigen Jahren. Das sind mal so ein paar Fakten aus dieser Studie. Und was sagt uns das? Jungpolitisch gesehen ist die Studie ein weiteres mit drei Ausrufzeichen deutliches Warnsignal für uns auch in Deutschland. Junge Menschen wenden sich nicht von der Demokratie ab, verlieren zunehmend das Vertrauen, dass Politik ihre Probleme wirksam löst. Während junge Menschen in Polen vergleichsweise optimistisch in die Zukunft blicken, sind sie in Griechenland besonders pessimistisch und kritisch gegenüber Politik und Demokratie. Und in Deutschland bleibt die Zustimmung zu Demokratie und EU hoch. Gleichzeitig ist der Zukunftsoptimismus in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Und insgesamt zeigt sich dann europaweit, die Lebensrealitäten unterscheiden sich, aber der Wunsch nach einer handlungsfähigen Politik, besseren Zukunftsperspektiven verbindet viele junge Menschen, sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und die Politik ist jetzt gefordert, Vertrauen zurückzugewinnen und glaubwürdige Zukunftsperspektiven zu schaffen. Und wieder mal müssen wir über das Thema Wehrdienst sprechen, denn es gibt nun endlich eine wissenschaftliche Studie dazu, wie junge Menschen auf den neuen Wehrdienst blicken, die nicht mit heißer Nadel von Nachrichtenportalen in Straßenumfragen gestrickt worden ist. Die JUWE-Studie Jugend und Wehrdienst, Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen zum neuen Wehrdienst ist eine bundesweite Online-Befragung der Universität Hildesheim und der Goethe-Universität Frankfurt. Zwischen Februar und März 26 wurden mehr als 4.100 junge Menschen im Alter von 15 bis 30 Jahren zu ihrer Informiertheit, ihren Einstellungen und ihrem Vertrauen in politische Entscheidungen rund um den neuen Wehrdienst befragt. Und das Ziel der Studie war es, erstmals gezielt die Perspektiven derjenigen einzufangen, die von der neuen Regelung selbst betroffen sind. Und die Studie zeigt, wie junge Menschen darauf blicken, und das Ergebnis ist deutlich differenzierter, als viele Debatten vermuten lassen, übrigens auch im eigenen Verband. Es gibt nicht die eine Meinung und die eine Wahrnehmung. Mehr als 80% der Befragten sagen, dass sie das Thema beschäftigt. Gleichzeitig fühlen sich viele nur teilweise ausreichend informiert. Viele wissen zwar, wer vom neuen Wehrdienst betroffen ist, aber bei ganz konkreten Fragen zum Ablauf, zu den Tätigkeiten, zu den Einsatzmöglichkeiten, da gibt es große Wissenslücken. Und rund 42% sagen sogar, dass sie sich nicht gut genug informiert fühlen, um sich überhaupt eine fundierte Meinung zu bilden. Und auch bei der Bewertung des neuen Wehrdienstes zeigt sich kein klares Ja oder Nein. Knapp 29% finden die Einführung gut, 53% lehnen sie eher oder deutlich ab, viele bewegen sich dazwischen. Junge Menschen setzen sich intensiv mit der sicherheitspolitischen Lage auseinander und ihre Haltung ist da oft ambivalent. Sie sehen die Herausforderung, wägen aber gleichzeitig persönliche Folgen und Eingriffe in ihre Lebensplanung ab.
Bei der Frage nach der eigenen Bereitschaft zu dienen, da wird es noch deutlicher. Fast 2/3 können sich einen freiwilligen Wehrdienst nicht vorstellen. Nur etwa 1/4 wäre grundsätzlich dazu bereit. Noch geringer ist, dann versteht man auch total, ist das Interesse an einer dauerhaften Karriere bei der Bundeswehr. Besonders kritisch fällt dabei das Urteil über die Politik aus. Und ich würde sagen, das spannt den Bogen zur TUI-Studie, die du gerade vorgestellt hast. Nur 18% vertrauen darauf, dass die Politik in dieser Frage die richtigen Entscheidungen trifft. Und nur rund jeder Zehnte hat das Gefühl, dass die Meinung junger Menschen beim Thema Wehrdienst wirklich ernst genommen wird. Also bei anderen Themen, glaube ich, ist es ganz ähnlich inzwischen. Aber da natürlich angesichts der Debatten der vergangenen Monate noch mal ganz eklatant. Was auch rauskommt, und das ist auch nicht neu, nur 6,3% der Befragten glauben, dass Politikerinnen und Politiker den Alltag junger Menschen kennen. Also, dass diese Entfremdung von den Lebenswelten junger Menschen durch diejenigen, die nachher die Gesetze machen, dass die immer größer wird, das ist, glaube ich, also das ist sehr augenscheinlich, ist ja auch, würde ich sagen, auch Kernelement dieses Podcasts. Fast 3/4 dagegen sind überzeugt, dass die Debatte vor allem von den Perspektiven älterer Generationen geprägt wird. Wir sprechen hier von 74,3%. Das ist auch nicht wenig. Und trotzdem bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei sowas, weil ich mir denke, es geht ja nicht darum, einzelne Generationen gegeneinander auszuspielen. Das ist uns ja auch hier immer ein großes Anliegen im Podcast. Aber man kommt eben ganz schnell auch allein aufgrund dieses demografischen Wandels ganz schnell auf die Idee, dass es hier eben doch um ein Gegeneinander geht, weil es eben Ältere nicht mehr so betrifft wie Jüngere. Hört gerne da auch nochmal unsere Folgen nach zum Thema Wehrdienst. Ja, in der Studie wird sehr deutlich, junge Menschen wünschen sich vor allem mehr transparente Information, echte Beteiligung und eine politische Debatte, in der ihre Perspektiven ernst genommen werden. Auch ganz unabhängig davon, ob sie den neuen Wehrdienst befürworten oder ablehnen. Das ist ja auch was, was wir in den vergangenen Monaten in unseren eigenen Strukturen gemerkt haben, dass man auch diese Räume schaffen muss, wo auch Leute sagen können, ja, ich würde das machen. Ich würde zur Bundeswehr gehen. Also auch wir sind da in der Pflicht. Und vor allen Dingen gerade bei so einem Thema, das natürlich die Zukunft so enorm beeinflusst. Aber was erzählen wir euch eigentlich? Ich glaube, das ist ein Satz, den können wir mal aufnehmen und immer wieder abspielen. Ist völlig klar, junge Menschen müssen an allem beteiligt werden, was sie selbst auch betrifft. Ja, Jendrik, ich frage mich gerade, wie wir von diesen hochpolitischen Themen und komplexen Angelegenheiten, die wir jetzt hier schon in den ersten ein Viertelstunden besprochen haben, wie wir da jetzt zu was hinkommen, wo es eigentlich auch ein bisschen um Spaß geht, aber eigentlich auch nicht. Wir haben schon vorhin im Intro drüber gesprochen, es war vergangenes Wochenende unglaublich heiß. Und ja, das ist nicht das Wetter, das ist der Klimawandel. Und nein, früher war es nicht auch schon so warm. Und nein, wir sollen nicht auch einfach mal froh sein, dass es so warm ist, weil es ist ja Sommer. Denn das wird der kälteste Sommer gewesen sein, den Kinder heute erleben. Aber kommen wir zu den schönen Sachen. Hier fangen gerade überall die Sommerferien an. Ihr fahrt alle, viele von euch würde ich sagen, in Zeltlager und Freizeiten. Und ich glaube, ich gehe davon aus, ich befürchte, dass der eine oder andere heiße Tag euch dort auch noch bevorsteht. Und wir, Jendrik und ich als alte Häsinnen Jugendfreizeiten und Zeltlager, wir haben mal in unserem Archiv gekramt und für euch 5 unserer Lieblingsdinge gegen Hitze zusammengestellt.
Und vorweg gesagt, man kann so viele Methoden umbauen, dass sie gegen Hitze helfen. Also da werdet ihr bestimmt auch noch voll kreativ. Tipp 1 wäre an dieser Stelle mal der Schwammstaffellauf. Also es gibt ja so einen Staffellauf, wo man so den Stab weitergibt und so weiter. Das kann man auch super mit einem Schwamm machen, der in Wasser getrieft ist. Wenn man den weitergibt und vielleicht nochmal so ein bisschen extra drückt bei der Staffelübergabe, dann hat man da auch eine schöne Erfrischung und man kann sogar dann schauen, wenn man wassersparend arbeiten will, dass die Gruppe sogar noch einen Extrapunkt bekommt, die am Ende das meiste Wasser noch in dem Schwamm hat und nicht der Versuchung erlegen ist, den Schwamm irgendwie auszuquetschen, um sich mit dem Wasser zu erfrischen.
Geht auch super mit Wasserbomben übrigens, ne? Wasserbomben kann man auch in so einem Staffellauf super weitergeben, aber eigentlich macht es am meisten Spaß, sich mit Wasserbomben gegenseitig zu bewerfen. Sind wir mal ehrlich, es ist dann also auch wichtig, irgendwie darüber zu reden, wie das bedeutet, wenn man so mit so Schwung irgendwie eine Wasserbombe irgendwo hinbekommt. Nichtsdestotrotz, man ist wie Eierlauf. Man kann das auch mit ganz vielen unterschiedlichen Methoden irgendwie kombinieren oder verändern.
Ich war immer so talentiert, wenn ich Wasserbomben geworfen habe, sind die nie geplatzt. Die sind dann einfach hingefallen. Same. Und dann wurde ich selber damit abgeworfen. So ein Typ war ich früher, auch auf Kindergeburtstag. Ne?
Bin ich immer noch. Irgendwie. Also will ich gar nicht leugnen. Ja. Ist bei mir immer noch
oder
so.
Oder andere fangen die, wo ich immer denke, werfe ich so wenig, dass du die fangst? Ja, okay.
Ja.
Tipp 2 ist, Wassermelone morgens in einen Kühlbox legen. Das geht mit Trinkpäckchen, das geht mit anderen Sachen, aber vor allem Wassermelone morgens mal ins Eisfach oder in eine Kühlbox legen. Das ist nachher richtig geil, wenn man das dann nimmt. Das ist eine super Erfrischung. Wassermelone besteht ja aus viel, viel Wasser, steckt ja schon im Namen. Das ist gesund und es ist total erfrischend.
Aber Honigmelone besteht nicht nur aus Honig.
Oh,
ja,
wir
sind echt ein Bildungspodcast. Kein Wunder, dass wir irgendwie nicht in der Top 10 der deutschen Bildungspodcasts auftauchen. Ja, aber trotzdem sei es auch mal gesagt, man muss nicht unbedingt trinken, um sich zu hydrieren. Auch Essen hat Flüssigkeit und Kinder vergessen bei Hitze oft zu essen. Das sage ich jetzt auch als ehemalige Zeltlager-Küchenfee. Also es geht auch darum, Snacks über den Tag anzureichen oder eben zur Verfügung zu stellen, auch zwischen den Hauptmahlzeiten, weil man eben auch übers Essen Flüssigkeit aufnimmt.
Wenn man doch beim Wasser bleiben möchte, dann kann man die Wasser-Challenge machen. Jede Gruppe, wie groß auch immer, kann man dann vorher einteilen, bekommt einen 10-Liter-Kanister und der muss bis zum Abend leer sein. Und da ist nicht gemeint, dass man irgendwie die Blumen gießen soll oder sonst was, sondern der muss getrunken sein. Und dann kann man auch davon ausgehen, wenn man die Gruppen entsprechend einteilt, dass zumindest mal ein Grundlevel an Hydration am Abend oder den Tag über vorhanden gewesen ist.
Ja, als Küchenfee mit Sanitätsdiensterfahrung sage ich, Trinkspiele ja, aber Achtung, lieber mehrere kleine Trinkspiele und Trinkgelegenheiten über den Tag verteilen, weil es gibt ja so Spezialisten, die dann sagen, geil, ich versuche diesen Kanister irgendwie noch zu exen oder so, ne? Zu viel Wasser trinken und zu schnell Wasser trinken kann auch gefährlich sein. Also das ist wirklich meine Erfahrung und ja, das ist mit Wespen und Co. und Kühlmöglichkeiten, da sind wir wieder bei der Kühlbox, wenn man bestimmte Zeltlager oder Freizeiten haben, gar keine Möglichkeit, auch was zu kühlen. Das ist nicht so einfach, aber ich finde es wichtig, über den Tag so viele Anreize wie möglich zu schaffen, dass Kinder was trinken, was essen, im Schatten bleiben, sich eine Mütze aufziehen vor allen Dingen. Genau, und da sind wir natürlich auch als Leiterinnen in der Pflicht, darauf zu achten.
Ich muss da gerade an Lagerlülle denken. Kennst du das mit diesem Krümel-Eistee? Dieser Krümel-Eistee.
Wie heißt der bei euch?
Lagerlülle. Hieß ja so ein bisschen.
Okay.
Der heißt überall anders. Und bei uns hieß der Lagerlülle, dieser Krümel-Eistee in Wasser aufgelöst, damit das Wasser ein bisschen Geschmack hat.
Ja, ja. Gab es aber bei uns immer nur einmal oder zweimal im Zeltlager. Ich glaube, nach dem Geisterpfad und sonntags oder so.
Echt?
Weil das einfach auch im Zeltlager, weißt du, ihr seid ja, glaube ich, auch eher so Hausfreizeittypen. Im Zeltlager, wenn man draußen ist, das zieht die Wespen an. Das ist einfach viel zu gefährlich, weil wenn du das in so großen Bottichen hast, wo unten so ein Hahn dran ist, dann musst du extrem aufpassen, dass da keine Wespen rangehen. Also deshalb, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen gebranntes Kind auch wieder da, Küchenfee mit Sanitätsdiensterfahrung. Das heißt, es gab es bei uns so zweimal und sonst gab es bei uns Wasser oder eben irgendwie kalten Tee, den man ziehen lässt. Aber Lagerlülle habe ich noch nie gehört. Ich überlege gerade, wie der bei uns hieß, einfach Zeltlagertee oder so. Also es war auch genau dieser Zitronentee mit diesem gelben Deckel, den meinst du, ne?
Ja, genau,
ja.
Richtig.
Ja. Ja, ja.
Da könnten wir auch mal einen Teil einer Folge drüber machen, welche Begrifflichkeiten eigentlich dasselbe meinen. So meine ich.
Ah, okay,
so.
Das schon. Ich dachte gerade über Zitronentee.
Nicht über den Tee, aber welche Begrifflichkeiten eigentlich dasselbe aussagen, aber überall unterschiedlich sind.
Stimmt.
Könnte man immer machen. Tipp Nummer 4, die Eiswürfel-Challenge. Wer kann eigentlich einen Eiswürfel am längsten in der Hand halten, bis er dann geschmolzen ist? Danach sind die Hände schön gekühlt. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich damit nicht die Hände verkühlt, muss man auch sagen.
Genau, weil man kann auch Verbrennungen bekommen durch Eis. Ja, also da, man kann auch diese Eiswürfel-Challenge auch als Staffel übrigens spielen.
Ja.
Ja, das geht auch, um das nicht zu lange in der Hand zu behalten. Und auch da wieder aus leidiger Erfahrung, keine Kühlpacks ohne Tücher auf Kinderköpfe. Auch die bleiben sehr gut an Haut kleben, wenn sie zu kalt sind und führen dann eben auch zu sogenannten Verbrennungen. Also das reizt die Haut und es bleibt kleben. Deshalb die ganz Cleveren sagen, ja, habe ich jetzt auch gesehen übrigens, Jendrik, ne, als es um Tipps ging jetzt für diese Hitzewelle unter Erwachsenen, ja einfach so ein Kühlpad irgendwie, so ein Kühlpack frisch aus der Gefriertruhe irgendwo drauf, wo ich denke, sorry, also immer ein Tuch dazwischen, immer auch irgendwie gucken, dass man es ein bisschen anfeuchtet, weil alles andere ist auch ein bisschen zu gefährlich.
Absolut. Tipp Nummer 5, letzte Tipp, das Hitzeschutzfenster, so könnte man es bezeichnen, also zwischen 12 und 16 Uhr gibt es einfach keine anstrengenden Geländespiele, Wanderungen oder Sportturniere. Klingt trivial, aber vielleicht einfach sein Programm so zu bauen, dass man nicht in der prallen Sonne anstrengende Spiele macht. Das machen die meisten auch nicht auf ihren Freizeiten. Die meisten machen dann Workshops im Schatten, irgendwie Kartenspiele oder ähnliches. Aber trotzdem den Tipp auch nochmal mitzugeben, drauf zu schauen, wann ist eigentlich der Peak der Hitze am Tag und sein Programm eben danach auch auszurichten.
Ja, Stichwort hitzefester Tagesplan. Da darf ich nochmal auf die Webseite von unserem geschätzten Kollegen Daniel Seiler verweisen, dem Jugendleiter-Blog. Der hat nämlich so einen Entwurf gemacht, den man auch auf dem Jugendleiter-Blog findet, wie ein hitzefester Tagesplan in einem Zeltlager oder einer Freizeit aussehen kann. Verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Könnt ihr euch mal dran orientieren. Und, also, das klingt vielleicht absurd, aber wie wär's denn mit mehr Nachtaktivitäten? Es ist doch Zeltlager. Ist doch egal, wann Kinder ins Bett gehen. Also ja, es gibt Frühaufsteherkinder, das sage ich auch, ne? Wenn dann ab 5 irgendwie schon irgendwie Party im Zelt ist. Diese Kinder gibt es, aber es gibt auch die Kinder, ne, die irgendwie nachts aktiver sind. Das ist für LeiterInnen anstrengender, aber man kann auch nachts wirklich, wirklich schöne Sachen machen. Aber bitte denkt auch dran, Wasser ist nicht unendlich. Also auch da diese Wasserschlachten jeden Tag, die wirklich unglaublich viel Wasser verbrauchen. Auch das finde ich problematisch, auch wenn wir da natürlich eine größer gelagerte Problematik jetzt wiederum auf Kinder und Jugendliche irgendwie abwälzen. Die sollen Wasser sparen, nur weil die Politik das nicht hinbekommt irgendwie mit den Maßnahmen. Ich finde trotzdem, wir haben ja auch in der Jugendarbeit einen Nachhaltigkeits- und Umweltschutz- und Klimaschutzanspruch. Und das finde ich trotzdem wichtig zu beachten. Aber ja, letztlich ist es die Aufgabe der Politik, Hitzeschutzpläne zu entwickeln und auch diesen Klimawandel zu bekämpfen. Aber naja, wir sehen ja, wie das gerade funktioniert. Nicht.
Wir kommen zur Schlusskurve und schauen auf das, was in den nächsten 2 Wochen anliegt. In Klammern, wir machen ja eine Sommerpause. Kleiner Spoiler schon mal. Was liegt denn überhaupt in den nächsten Wochen bei dir an, Anna?
Ich fahre nach Schwerte und mache, also NRW, nur um es hier, NRW. Ich fahre nach Schwerte und mache dort einen Workshop mit dem Jugendring Witten. Ich fahre nach Pforzheim und mache dort einen Workshop mit der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung Baden-Württemberg. Also sind nochmal so Tagesveranstaltungen. Und genau, es sind jetzt nochmal so 2 Wochen bei mir, wo ich nochmal relativ viel unterwegs bin. Und dann habe ich tatsächlich bis Ende August keine Reisen, keine beruflichen Reisen. Und nur Schreibtischarbeit, so Deadlines für Aufsätze, Konzepte entwickeln, Steuerkram erledigen, Sprechstunden machen für die vielen, vielen Termine, die dann ab Ende August bei mir anstehen. Also es wird jetzt so ein Sommerferien, so ein bisschen wie Sommerferien, aber eigentlich werde ich trotzdem natürlich vom Schreibtisch aus arbeiten und immer wieder hier in den See oder in den Fluss springen. Wie ist es denn bei dir, Jendrik?
Ja, wenn ihr diese Folge hört, dann bin ich vielleicht gerade auf dem Weg oder ich bin schon in Österreich, denn ich bin nächste Woche erst in Wien, dann in Ungarn bei so einer Jugendveranstaltung, so einem Jugendkirchentag der ungarischen Kirche und danach noch in Bratislava machen wir eine Woche eine begegnungsjugendpolitische Reise, um uns dort mal mit verschiedenen Playern zu treffen und um auch die Kolleginnen in Ungarn entsprechend zu supporten. Die haben gefragt, wollt ihr nicht kommen und das mit uns machen, darauf freue ich mich sehr. Und danach gibt es noch eine Gremienwoche, noch so ein paar Sachen abarbeiten, denn dann bin ich 4 Wochen raus, Urlaub. Ich werde einige Wochen auf Borkum wieder verbringen, wo auch sonst. Ich gehe gerne wieder an den Ort, den ich schon kenne. Da weiß ich, dass ich entspannen kann, zwischendurch ein bisschen Golf spielen. Es bleibt das Dilemma, dass Borkum keinen Golfplatz hat, werden wir hier auch nicht lösen.
Wie schrecklich.
Ich weiß, das sind die Probleme dieser Welt. Ich versuche einfach mal 4 Wochen runterzukommen an der Stelle, weil ich merke, das wird mal notwendig, um dann wieder Mitte August starten zu können.
Ja, ich finde, man merkt es auch unserer Folge an. Wir gehen jetzt gerade fast auf die 90 Minuten zu. Es passiert gerade unglaublich viel. Wir machen diesen Podcast ehrenamtlich, nebenher, neben unseren normalen Jobs. Wir machen das deshalb, weil wir wollen, dass der kostenfrei für euch bleibt. Wir wollen damit kein Geld verdienen. Wir wollen aber auch keine Werbung machen. Also das heißt, wir machen deshalb jetzt auch eine wirklich längere Sommerpause. Nicht nur so eine Folge, die wir mal aussetzen, sondern tatsächlich gleich 2, weil auch wir ein bisschen Erholung brauchen bei all dem, was gerade so ansteht. Und deshalb hören wir uns erst wieder, sad, am 17. August wieder. Aber wenn ihr unseren Berufsjugendlich-WhatsApp-Kanal abonniert habt, dann kriegt ihr auch trotz der Sommerpause was von uns mit, versprochen. Also da werden wir euch auf dem Laufenden halten, weil es ist ja nicht so, dass die Welt stillsteht in den kommenden Wochen. Das heißt, wir nutzen diesen Kanal, machen immer mal wieder was auf Instagram, aber verzichten sozusagen auf 2 Folgen Aufnahmen bis 17. August. Deshalb abonniert uns auf WhatsApp, abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, schenkt uns Sterne und Bewertungen, kommentiert auf Instagram und Co., empfehlt uns lieben Leuten weiter, denn wir wollen auch in Zukunft kostenlos und unabhängig diesen Podcast anbieten können. Das geht nur mit eurer Unterstützung und es geht auch nur, wenn ihr uns Feedback gebt, weil sonst wissen wir ja gar nicht, ob wir das irgendwie richtig machen und ob ihr überhaupt noch Bock auf uns habt. Sonst verlängern wir nämlich, harte Drohung, sonst verlängern wir nämlich unsere Sommerferien, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, so werden wir es machen. Die Länge reicht aber auf jeden Fall und der Sommer ist perfekt dazu, um alle Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, nachzuhören. Das sind ein paar Stunden, aber so am Strand aufs Meer schauen und dann unsere Stimmen, nice. Unsere Inhalte, also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das geht im Schatten mit einem kühlen Getränk. Macht es gut im Sommer, passt auf euch auf an alle, die irgendwo unterwegs sind. Kommt heile wieder, passt auf euch auf und wir hören uns ganz bald wieder.
Tschüssi.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigee, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.